Bits und so.
Mit dem Rätsel wunderschönen guten Abend. Außerdem dabei vom Eifenblog, die Alex Olmer.
Guten Abend.
FC Carlo Kaiser-McKenna, Leo Becker.
Guten Abend.
Falls ihr ihn jetzt nicht erkennt an der Stimme, er hat ein neues Mikrofon.
Ein neues altes Mikrofon.
Ja, ein sehr schönes Shure SM7B. Ich versuche euch alle da wieder drauf zurückzubekommen, weil es einfach das Beste ist. Es ist...
Hier ist noch kein Paket angekommen. Also ist nichts, was ich 6 Monate liegen lassen könnte.
Okay, wir reden weiter über das Ramageddon. Es ist also mit voller Wucht da und die Meinungen gehen so ein bisschen auseinander, wo das jetzt an wem liegt und wo das Ram liegt und ob es überhaupt Ram gibt und wer das wann bekommt und so. Und Minchi Kuo hat diese Woche so eine Meinung, ich weiß nicht, ob wir letzte Woche drüber geredet oder nicht, dass irgendwie bei TSMC Apple Chips in Work in Progress, also noch unbearbeitet und nicht gepackaged, für 1 Milliarde Dollar rumliegen soll, weil sie keinen RAM bekommen. Gab es die Meldung letzte Woche. Sagt der Minchi Kuo, ja, nee, so stimmt das nicht. Die sind schon irgendwie rechtzeitig, also das ist alles, läuft nach Plan, aber der Plan wurde halt vor 3-4 Monaten verändert, weil vor 3-4 Monaten ist ihnen aufgefallen, so ups, das wird nichts. Wir können zwar RAM bestellen, aber wir kriegen es halt nicht. Also er meint so, das RAM ist schon knapp und es gibt zu wenig Chips, aber jetzt der Prozess bei TSMC läuft so, wie er laufen soll, dass halt dort nicht für Milliarden von Dollar irgendwelche Chips ungepackaged rumliegen würden. Und wie man es dreht und wendet, es ist halt recht knapp. Und mir ist dann aufgefallen, wenn man diese 3-4 Monate zurückrechnet, bis Mai oder so, da ging dieses ganze Geschachere rum um die Mac Minis und Mac Studios. Da wurden die nämlich abgesagt. Das ist genau offensichtlich vielleicht der Zeitpunkt gewesen, wo bei Apple aufgefallen ist, wir kriegen das nicht, was wir bestellt haben. Und jetzt sind in diesen Mac Minis und Mac Studios nicht exakt die gleichen Chips möglicherweise drin. Und wenn die in einem M3 verpackt sind, ist es eh schon vorbei, dann ist das quasi weg. Aber für die kommenden Monate, die jetzt gerade jetzt verstreichen und jetzt laufen, da kann halt die Produktion, was sie bestellt haben, hoffentlich in solche Chips umgeleitet werden, die im iPhone dann landen. Habe ich auch mal scharf nachgerechnet, wenn du so ein 512er Mac Studio gekauft hättest, da kannst du ja 42 iPhones draus schrauben. Und ob du jetzt einen Mac Studio verkaufst für, was hat der gekostet, 10.000 oder halt 42 iPhones, da kannst du dir auch irgendwie ausrechnen, dass 42 iPhones verkaufen einfach sehr viel mehr Geld bringt als einen Mac Studio verkaufen. Und der Mac Studio Käufer, der vielleicht kauft der auch den 256er dann trotzdem noch und gibt dann das Geld aus. Aber dann hast du immer noch am Schluss 42 mehr iPhones, die du verkaufen kannst. Und wie man es dreht und wendet, da kriegen sie vielleicht RAM jetzt, was sie sich bei den Macs, beim Mac Mini und beim Mac Pro, Mac Studio gespart haben, so 1 Million iPhones im besten Fall mehr raus. Aber halt 1 Million mal die Marge auf ein Telefon, was 1.300 Dollar kostet, ist besser als keine 1 Million von ein paar Mac Studios zu verkaufen. Also es ist, ich glaube, es ist einfach so, Apple muss Geld verdienen und die müssen iPhones haben. Wenn die iPhone-Zahlen schlecht ausfallen würden, wäre es schlechter, als wenn sie ein Mac Studio weniger verkauft hätten. Und deswegen ist wahrscheinlich, vermute ich, vor ein paar Monaten eben diese Entscheidung gefallen, die oberen Mac Studio-Konfigurationen und Mac Mini-Konfigurationen rausschmeißen, damit wir im Herbst halbwegs genug für diese iPhones haben. Und auch die Entscheidung, das Gerücht kam auch im Mai, die iPhone 18 erst auf 2027 zu verschieben, damit wir jetzt im Herbst die teuren 18 Pro und Pro Max und Ultra mit 12 GB ausliefern können. Und auch die Entscheidung getroffen, möglicherweise die nicht auf 16 zu machen, wie es vielleicht geplant war, und die 18er für nächstes Jahr auch auf 9 GB RAM rauszubringen und nicht auf 12, wie es vielleicht geplant war. Und wenn du halt nächstes Jahr das iPhone 18 mit 9 GB rausbringst, sparst du pro iPhone 9 auf 12 3 GB RAM. Kannst du 4 iPhones verkaufen und kriegst das 5. gratis, also was das RAM angeht.
So wie so eine Stempelkarte beim Kaffee.
Ja, genau. Also, ja. Ja. Das 5. iPhone gratis. Ich glaube, das ist das ganze Ding.
Also sie sind auf jeden Fall da am Schieben und am Rotieren. Das kann man schon recht offensichtlich auch von außen sehen, selbst ohne die wilde Gerüchteküche, die ja in alle möglichen Richtungen im Moment schlägt und wo es schwierig ist zu sehen, was da jetzt wirklich, was wirklich Sache ist. Aber selbst an dem, wenn du einfach nur die öffentlich sichtbaren Zeichen siehst, was Bestelllaufzeiten, Vorlaufzeiten angeht und überhaupt das Ganze, wie Apple jetzt die letzten Monate verbracht hat und wie die Produktlieferbarkeit und Situation ist, schon relativ wild. Es ist, also ich bin, das September-Event, ich meine, abgesehen davon, dass wir halt neue Hardware sehen, es wird natürlich sehr spannend auch unter diesem Aspekt sein, wie sehr sie das oder eben auch nicht in den Griff bekommen und wie lieferbar die Geräte sind und wie schnell das geht und wo die verfügbar sind und all diese anderen Sachen, die werden dieses Jahr auf jeden Fall deutlich unklarer sein als in den vergangenen Jahren, wo halt immer einfach die neuen iPhones kamen und dann waren die da und dann konntest du die in x Ländern einfach vorbestellen und kaufen und das hatte Apple ja so perfektioniert, das war ja nicht mal durch Corona irgendwie groß, nur ein bisschen mal ein paar Wochen aus dem Takt geraten, ansonsten das ist schon ein anderes Level jetzt, die Speichergeschichte diesmal, die doch für arge Wirren sorgt. Und Apple, das war ja, da sind wir nochmal zurück bei den Geschäftszahlen, also Apple ja auch selbst gesagt hat, sie waren halt zusätzlich, sie hatten auch offensichtlich noch falsch geplant. Also sie hatten zu wenig geordert, weil sie mit weniger Verkäufen gerechnet hatten für das jetzt gerade abgeschlossene Quartal.
Das heißt, ist ganz positiv ausgedrückt. Die haben gesagt, sie hatten schon super hohe Erwartungen.
Genau, das ist halt lustig, aber sozusagen ein bisschen auch das Eingeständnis, wir haben den Fehler selbst gemacht, weil wir nicht mit dieser Nachfrage gerechnet haben. Und da geht es natürlich auch vor allem jetzt um die Nachfrage nach dem iPhone 17, vielleicht auch ein bisschen MacBook Neo und auch die Mac-Nachfrage, auch nach den Desktop-Macs. Also ich meine, der Mac Mini, da kann man drüber schmunzeln, wie viele Leute sich jetzt irgendwie für OpenClaw und Mac Mini gekauft haben, wie viele können das sein, aber das waren ganz offensichtlich viele, also zumindest signifikant mehr, als sich sonst ein Mac Mini in diesem üblichen 3-Monats-Zyklus, der jetzt gerade vorbei ist, gekauft hätten und das hat dann offensichtlich schon ausgereicht, um auch da in diese ganze Problematik mit reinzuspielen und ja, Apple und uns als Kunden dann an den Punkt zu bringen, an dem wir jetzt sind. Also eben die Preiserhöhung und die sehr unklare Verfügbarkeit bei vielen von den besonders nachgefragten Geräten.
Ich habe da auch immer ein bisschen drüber geschmunzelt, was OpenClaw und Mac Mini und wer macht das und so weiter, bis ich dann plötzlich über so YouTuber gestolpert bin, die so AI-News und solche Geschichten machen und die sagen irgendwie, jetzt schicken mir diese ganzen Firmen Mac Minis. Also wo ihre Agenten halt drauf installiert sind und ich soll die ausprobieren. Und wenn es schon in diese Promo-Schiene so abdriftet, weißt du, hier hast du so einen $500 Mac Mini, da hast du es schon vorkonfiguriert. Perplexity und Co., die waren da so Kandidaten beispielsweise. Die haben die einfach verschickt. Und dann nimmt es natürlich schon noch andere Dimensionen an, wenn da auf diese Art und Weise Mac Minis über den Ladentisch gehen.
Sie hatten ja bei dem Event, wo sie irgendwie eine Fabrik in den USA gezeigt haben, gesagt, so, normalerweise verkaufen wir unter 1 Million im Jahr oder sowas Mac Minis. Und das waren halt dann jetzt ab diesem Zeitpunkt, wo OpenClaw hochgegangen ist, halt ein bisschen mehr. Und sie haben ja auch sowieso die Mac Studios mit dem RDMA gepimpt und auch an Influencer geschickt. Also aber auch nur verliehen. Apple selber hat die nur verliehen, aber trotzdem halt so 4er-Packs, 4x256 oder 4x512er losgeschickt und sowas, um das zu demonstrieren. Und das Witzige ist ja, dass jetzt erst die tatsächlich interessanten Modelle dafür rauskommen. So Chimica 3 Openweights oder sowas, die du da drauf laufen lassen wollen würdest. Aber jetzt kriegst du halt die Kisten nicht mehr. Also außer zu Mondpreisen auf eBay. Wer da rechtzeitig eingekauft hat, ist jetzt auch fein raus. Und sie haben ja noch das Hebelchen oder grundsätzlich, in welchen Ländern starten sie die neuen Geräte und wann. Ne? Also jetzt iPhone 15 haben sie in 40 Ländern gestartet, iPhone 16 in über 60 Ländern. Ja, also das ist auch ein bisschen hochgegangen. Wenn sie jetzt zurückschrauben würden und sagen, wir starten jetzt nicht wir lassen ein paar Länder weg, die jetzt letztes Mal dabei waren und diesmal sind sie wieder raus. Also sie nehmen sowieso ab und zu mal Länder rein und raus. Ich glaube, Vietnam oder irgendwas war mal in der ersten Runde und dann ist es in der zweiten Runde dabei. Aber wenn sie jetzt halt deutlich unter 60, mit in deutlich unter 60 Ländern starten würden, wäre das auch ein Signal, sie müssen sparen. Und innerhalb der Länder, in denen sie dann starten, können sie ja auch zum einen den Startzeitpunkt ein bisschen rausschieben, haben wir gesagt, vielleicht machen sie es vielleicht auch nicht, weil alles sowieso schon jahrelang geplant ist. Aber sie haben ja immer den Hebel zu sagen, sie können ihre vier Kanäle, die sie mindestens haben, irgendwie anders priorisieren. Ihren eigenen Online-Shop, ihren eigenen Offline-Shop, die Provider und die Reseller. Da können sie ja auch sagen so, hey, du bist Gravis, du kriegst dieses Jahr nichts. Viel Spaß. Also Gravis
ja,
eh nicht.
Also Gravis kriegt sowieso nichts, aber richtig. Aber die Reseller, die sind sowieso mehr oder weniger raus, aber die sind ja schon relativ lang irgendwie auch raus. Und der Rest landet natürlich bei den großen Mobilfunkern und ein bisschen dann auch in den Apple Stores oder in den Apples eigenen Kanälen. Und darüber hinaus bleibt dann wahrscheinlich gar nicht mehr so viel übrig. Also das kann man davon ausgehen. Ja.
Ich glaube, man muss noch mal ganz kurz sagen, nur dass irgendwie, weil das gerade vermischt wurde, also du als Endkonsument kannst natürlich irgendwelche Mondpreise zahlen und Geräte eventuell noch anschaffen, die die Leute dann teuer weiterverkaufen etc. Aber es ist ja nicht so, dass Apple könnte gar nicht mehr zahlen und dann Sachen bekommen. Also das hat so eine Decke. Also du kannst jetzt noch ein bisschen Geld auf den Tisch legen, aber die Kapazitäten sind einfach nicht da. Also du kannst gar nicht kaufen. Deswegen, das ist ein Unterschied als irgendwie, dann soll das iPhone doch teurer werden. Nee, so einfach, so geht das dieses Jahr nicht. Also bin mal gespannt, ob sich das nächstes Jahr ändert, aber die Kapazitäten sind einfach nicht da, beziehungsweise schon vergeben. Und deswegen, deswegen bin ich sehr gespannt drauf, wie sie das machen und diese kleinen Anzeichen auszuwerten, was Länder angeht, was Kanäle angeht, Verfügbarkeit, bin ich gespannt. Also ich bin der Meinung, dass sie diese Trennung zum iPhone, normales Modell, das ist vom Gurman schon ewig schon jahrelang mehr oder weniger in der Gerüchteküche, das trifft wahrscheinlich ist es nur Glück gewesen, dass es irgendwie auf nächsten Frühling irgendwie geschoben wurde. Aber sowas hilft natürlich wahrscheinlich auch. Also ohnehin war das ja einfach sehr geballt immer, dieses Herbst-Event. Ne? Da war zu viel und dann war das so ein Riesenspike bei Apple und dann sind sie dann, also ich meine, dann kommen auch Produkte einfach zu kurz. Selbst medientechnisch kommen sie dann zu kurz. Also wenn du dann 5 iPhones rausbringst, was schaust du dir denn an in der Presse? Das Beste und das Tollste. Und das wird dieses Jahr wahrscheinlich das Fold sein, was dann verhältnismäßig wenig Leute kaufen, zu wahrscheinlich der Presse, die es bekommt. Deswegen ist es schon clever, das aufzuteilen und halt 2 Spikes zu haben im Jahr, mindestens. Mit dem iPhone 18 normales Modell im Frühling und dem Pro-Modell jetzt im Herbst.
Ja, und für das 18er können sie ja auch, nachdem das jetzt niemand erwartet, das jetzt im März. Das könnte auch im April oder Mai kommen. Also da könnten sie auch noch schieben, wenn sie da jetzt irgendwie noch RAM sammeln müssen, was sie jetzt irgendwo im Laufe der Zeit auch geliefert bekommen. Und das Volumen von den Pro-Modellen im 4. Quartal, also mit den paar Tagen vom 3. Quartal und dann das 4. Quartal, also zusammen müssten sowas in den letzten Jahren 55, 60 Millionen Stück sein, die sie da vielleicht verkaufen möchten. Wenn da jetzt irgendwo nur 10 Millionen zu wenig dabei rumkommen. Das halt, kann halt trotzdem sein, dass dann das sich alles zum einen verschiebt Richtung Weihnachten und zum anderen halt, dass Leute leer ausgehen oder bestimmte Kanäle leer bleiben. Und oder es ist auch völlig wurscht diesmal, weil es so teuer ist, dass es niemand mehr zahlen will. Und die sind super verfügbar, weil sie halt genug davon haben für diesen neuen Preispunkt.
Es bleibt ja faszinierend, dass die 17er-Reihe Apple so dermaßen aus den Händen gerissen wurde und immer noch gerissen wird, offensichtlich. Also ich meine, die 17er-Reihe ist klar wahrscheinlich die beste iPhone-Reihe gewesen oder immer noch, die wir halt bis jetzt gesehen haben. Aber dass sie halt einen derartigen Run auslöst, ist schon bemerkenswert. Weil warum? Also die sah nicht, ich meine, auch klar, orangenes Pro-Modell, das hat sicher auch seinen eigenen Anreiz gehabt, durchaus, weil das hatten wir halt lange nicht mehr. Aber auch das Basis-17er ist ja,
Das Basis-17er hat ja die ganzen Schmerzpunkte von den vorherigen Basismodellen aufgehoben. Ja,
das war zu gut.
Promotion, das alles jetzt, die ganzen Problemchen von den älteren Basismodellen sind aufgehoben. Dann gab es noch das R, was so dazwischen stand, was gefühlt niemand gekauft hat, das niemand kennt, das nicht beworben wurde, das einfach nur so da rumhängt als Versuch oder so. Und jetzt das normale 17er war halt verhältnismäßig gut dafür, was es, und günstig dafür, was es an Features auf der Liste hatte und so die ganzen, was auch die Reviewer auf YouTube jedes Mal gesagt haben, hier Promotion fehlt und sowas, fehlt halt jetzt nicht mehr, ist jetzt okay. Ja. Ist halt immer noch nicht, nicht der beste Screen und so, aber das ist ja Leuten wirklich wurscht. Und die Leute sehen auch Promotion nicht, aber sie wissen, sie haben vielleicht das Gefühl, sie könnten jetzt Promotion sehen, wenn sie es sehen könnten.
Ja, und Always On Display, ich meine, das macht schon einen Unterschied, weil das bleibt dann halt einfach an, das siehst du auch. Also auch wenn man Promotion nicht sieht, also das Display macht auf jeden Fall einen extremen Unterschied. Und deshalb war natürlich klar, also aber trotzdem, also das waren so viele Elemente, die beide Modelle eigentlich so reizvoll gemacht haben, aber das... Also ich meine, Apple selbst ja auch offensichtlich von der Nachfrage überrascht wurde und Apple ist ja sonst bis lang recht gut gewesen in den letzten Jahren zu kalkulieren und vorherzusehen, wie viele Geräte sie verkaufen und dass sie da selbst verblüfft von waren und beim MacBook Neo auch offensichtlich auch so ein bisschen verblüfft waren, wie viel davon eigentlich verkauft wird, ist schon interessant. Also da sind komische Sachen zusammengekommen diesmal.
Ich habe so ein bisschen manchmal das Gefühl, dass die aus ihrem Türmchen da rausgucken und nicht verstehen, wieso Leute so Sachen kaufen oder dass Leute zum Beispiel auch so ein günstiges MacBook irgendwie gerne hätten, weil die sind alle reich, ja. Das Laptop kostet 3.000 oder 7.000. Mir doch wurscht.
Das ist so egal.
Ich meine, wir machen da immer Witze drüber, dass diese Apple Cupertino Wetter App halt nur Sonne anzeigen kann. Und das ist zum Teil auch einfach, klar, eine Blindheit, mit der du irgendwo einberechnen musst. Das spielt damit. Aber es sind natürlich so viele Faktoren, dass die Analyse halt, da sind wahrscheinlich Herrschaften, also viele, viele Leute mit Rechnen beschäftigt einfach. Auf welchen Kanälen stammen diese Kunden? Worüber kamen die? Weil dies ist wahrscheinlich nicht wirklich, es hat viele Gründe, dass das so stattgefunden hat, wie das jetzt im letzten Jahr stattgefunden hat. Also da geht es wahrscheinlich um Verlängerungszeiträume, Mobilfunker, die irgendwo Sachen dann in Kanäle gepumpt haben. Leute sind irgendwie natürlich an diesem Zyklus. Ich habe es auch nicht analysiert. Ich habe mir nicht die kompletten, also es ist, glaube ich, ein Vollzeitjob, das zu berechnen. Aber da geht es, das ist super spannend sicherlich, das intern mal durchzusehen, warum so eine Generation abhebt, weil das hat da viele Gründe. Es hat wirklich viele Gründe. Und kleine Sachen ändern sicherlich was, wie die angesprochene Farbe, aber das kann dir jeder erzählen. Ich glaube, das Spannende ist wirklich, was führt so, was ist so ein bisschen unsichtbar oder uns für als Außenperspektive einfach unsichtbar, was zu diesem Verkaufserfolg dann führte letztendlich.
Ja. Sie haben sicherlich ein bisschen Einfluss auch selber drauf, wenn sie halt nur das Orangene ins Marketing auf die Plakatwände draufstellen, dann wird halt das vielleicht auch mehr gekauft. Das hat ja scheinbar doch einen Einfluss. Und
aber interessant auf der anderen Seite, ne, das R, was du angesprochen hast, sie versuchen es ja immer mit diesem dritten Modell. Also seit Jahren versuchen sie das mit diesem dritten Modell, das Plus-Modell, das Mini, das R-Modell und also entweder ist es erfolgreich genug, dass sie das weiter versuchen, oder man kann argumentieren, es ist nicht erfolgreich genug, deswegen tauschen sie es alle 2 Jahre und dieser natürliche Rhythmus ist 2 Jahre, weil so lange wird im Voraus geplant. Es ist halt auch faszinierend, muss man sagen, dass sie halt einfach ein drittes Modell etablieren wollen. Also auf Teufel komm raus, weil ich meine, die anderen verkaufen sich gut, so ist es ja nicht. Deswegen, warum bist du da so hinterher? Es muss ja auch einen Grund haben.
Man weiß es nicht. Und auch wie das nächstes Jahr aussieht, wenn das 20th Anniversary Vollglas-Telefon kommen sollte oder auch nicht. Und dieses Jahr das Ultra, ja, mit das Falttelefon. Und vermutlich wäre das Vollglas 20th Anniversary Telefon auch jetzt nicht auf der billigen Seite. Das muss ja schon was Besonderes sein.
Ja, ganz kurz, weil damit niemand enttäuscht ist nächstes Jahr. Da wird kein Vollglas-Telefon kommen. Keine Sorge, das wird nicht passieren.
Was auch immer nächstes Jahr für ein besonderes Modell irgendwie daherkommt, wie auch immer das aussieht, ob das jetzt, ob sie auch den 20th Anniversary-Namen rausziehen oder nicht, weil der war bisher für bei Mac jetzt nicht so berühmt.
Durchmischten Ergebnissen, ja.
Und vielleicht auch zu sehr mit Johnny behaftet, den sie jetzt nicht mehr mögen. Und aber wie jetzt halt dieses teure Falttelefon dort reinspielt. Und das könnte ja auch nochmal sein, dass an dem Falttelefon auch noch irgendwas extra knapp ist. Da könnte ja auch sein, dass sie sowieso, weil das der erste Lauf ist von diesem Gerät, dass da irgendwas mit dem Scharnier nicht passt und deswegen die Stückzahlen jetzt nicht sofort da sind. Und das wird schon interessant, wie das dann jetzt mit dem Launch von diesem Ding aussieht, ob das auch, sie könnten ja auch sowas machen wie jetzt am 8., 9. September Event, Video-Event oder Live-Event und dann zwei Wochen später Verkaufsstart 18 Pro und 18 Pro Max und einen Monat später Falttelefonstart oder sowas.
Ja, also das ist ja, ich bin sowieso gespannt, ob sie das alles gleichzeitig machen oder lieber das auch noch ein bisschen nach hinten schieben, weil sie verlieren ja damit nicht wirklich was, wenn sie das Foldable irgendwie 2-3 Wochen später vorbestellen, Start verzögert machen oder sonst irgendwas. Also ich meine, das spielt dann von den Zahlen her natürlich nicht mehr in das aktuell im Moment laufende Quartal rein, aber ich meine, das ist natürlich umsatzmäßig, es ist einfach dadurch, dass teuer wird, bringt es wahrscheinlich relativ gut Umsatz natürlich, aber ich weiß nicht, ob das halt so einen Unterschied macht. Das Wichtigste ist ja natürlich Pro und Pro Max, die dann möglichst breit gestreut werden müssen zum Start und dann das Foldable ist ja dann nur so ein bisschen Nebenschauplatz.
Und wir hatten ja auch gehört letztes Jahr, dass die Pro und Pro Max und das Air ein ganz kleines bisschen, aber dass die halt natürlich von den Early Adoptern zum Launch gekauft werden. Die wollen das neue Shiny haben und dann kriegen sie das neue Shiny und vielleicht können sie auch damit so ein bisschen die Nachfrage nach dem RAM so ein bisschen rauszögern, weil sie dann irgendwann 27 ein paar mehr Lieferungen bekommen und das dann Stück für Stück in die Geräte und die günstigeren 18er reinstecken können. Vielleicht.
Ja, also ich meine, es ist, glaube ich, auf jeden Fall schlau, jetzt erstmal sich voll auf die Pro-Reihe zu konzentrieren und das da alles dafür zu benutzen. Und dann das 17er müssen sie ja auch noch weiterlaufen lassen. Also die müssen ja auch produziert werden und dafür braucht es auch Arbeitsspeicher, also und überhaupt Speicher. Also da, das ist die Komplexität ist, glaube ich, so oder so hoch, gerade in den Größenordnungen, in denen ja Apple doch durchaus auch spielt mit den iPhones.
Wahrscheinlich tut es auch nicht weh, wenn die Software noch 1-2 Monate extra bekommt für das faltbare Telefon. Also das ist ja sicherlich
blutige Kante. Die Developer sollten vielleicht auch eine Gelegenheit haben, ihre Apps dafür anzupassen. Das ist ja auch noch nicht ganz eindeutig raus, was sie mit quasi, ob sie den iPad App Store einstampfen, ob das weiterhin so getrennt gefahren wird, weil die sind natürlich verwandt. So ist auch in App Store Connect so ein bisschen strange, weil du hast ja verschiedene Versionen von deiner App so und aber iPhone und iPad ist eigentlich eine und dann ist zum Beispiel TV ist eine andere und Watch ist eine andere und Mac ist was ganz anderes, aber so iPad und iPhone sind ja eigentlich zusammen, aber dann auch wieder nicht und das müsste jetzt eigentlich auch so zusammenwachsen damit.
Ja, das ist die Frage. Es ist ja die große Frage. Das ist auch die Softwarefrage, die natürlich am meisten interessiert, was sie damit machen, wie sie diese Apps machen, was wird sicherlich kein iPad OS werden, was da drauf läuft, aber finden sie einen Mittelweg? Ist es ein klar erkennbares iOS mit irgendwie zwei Features on top? So, dass du Fenstergrößen irgendwie semi-flexibel einstellen kannst. Also was ist es dazwischen? Das ist ja so ein bisschen die große Frage und das ist noch gar nicht so. Da hat sich, glaube ich, noch niemand so richtig festgelegt.
Vielleicht ist deswegen diese Woche App Store Connect offline gegangen. Weil sie irgendwie
so eine neue Kategorie einführen. so wie den Apple Store auch runterfahren, erstmal wenn neue Produkte kommen.
Ja. Nee, das ist natürlich alles relativ wackelig, was den Store angeht, aber mal gucken, wie sie es hinwursteln und wie sie die Preiserhöhung reinschrauben jetzt bei dem Event, wie sie da die Finanzierungs- und Leasingoptionen reinschrauben, wie das dann bei uns aussieht und wie dann die Verfügbarkeit aussieht. Das ist schon relativ spannend, finde ich, dieses Jahr. Ist eigentlich das Ganze drumherum viel spannender als die Geräte diesmal.
Ach, das Foldable ist schon spannend, glaube ich, auch als Gerät. Oder vor allem die Software, die Alex schon angesprochen hat, die ist schon, ist natürlich das Allerspannendste eigentlich. Vielleicht ist die Hardware, ist es vielleicht gar nicht, außer die Frage, wie gut sie es halt mit dem Display gelöst haben und wie staub- und wasserdicht ist es am Schluss und wie glasig fühlt sich das was auch immer Material an, das sie dann verwenden. Da sind schon viele, viele interessante Fragen. Und wie genervt sind Leute dann davon, dass das Touch-ID hat und kein Face-ID? Und wo sind die Kameras positioniert? Und
ja,
sehen dann die Selfies bescheuert aus, weil die irgendwie wieder in die Nase rein fotografieren? Oder siehst du bei Videokonferenzen bescheuert aus? Ich meine, es sind so viele Details. Oder irgendwie die eine Seite ist rund und die andere ist eckig. Und Leute kriegen irgendwie eine Krise, weil das nicht gleichmäßig ist auf beiden Seiten. Also es gibt viele Möglichkeiten. Das Foldable, das kann in sehr viele verschiedene Richtungen gehen. Und es ist natürlich immer ein Ereignis, wenn natürlich sich beim iPhone was so dermaßen Dramatisches ändert. Was, ich meine, man kann ja sagen, so dramatisch hat sich das iPhone jetzt in 20 Jahren nicht geändert.
Naja, also, aber ändert sich das iPhone wirklich? Wenn niemand das in Händen halten kann, wenn es einfach nur auf der Website existiert, du gehst so ins Store, darf ich das mal anfassen? Also wir haben keins, sorry. Das könnte ja auch sein. Also so das eine oder andere kann ja so richtig knapp sein. Oder auch, wenn jetzt da noch in letzter Sekunde irgendwas schief geht und die Scharniere brechen einfach alle durch, so finden sie jetzt raus oder so, könnte ja alles passieren. Das wäre dann schon ungünstig. Und Apple hat, sagte der Klassiker, AirPower, haben sie in letzter Sekunde zurückgezogen. Vielleicht gibt es einfach kein Fold. So, nee, nix Fold. Ja, bei uns nicht.
Ich weiß nicht, ich tendiere ja auch so ein bisschen gerne das shiny neue Zeug zu haben und vielleicht ist es, keine Ahnung, ist es mein Alter oder so, keine Ahnung. Oder vielleicht ist es einfach dieser Hype, dass diese Überbewertung von dem Foldable, die gerade stattfindet irgendwie. Dieses 17er, das wir in den Händen halten. Ich musste nochmal über die Zahlen nachdenken gerade. Das ist so ein perfektes Telefon. Das ist einfach ernsthaft, das ist ziemlich perfektioniert, muss man sagen. Wir fangen halt jetzt wieder so, nicht bei Null an, aber wir fangen schon wieder ganz woanders neu an. So, deswegen, ich freue mich ehrlich gesagt auch aufs 18 Pro. Das ist nicht irgendwie nur eine Meinung dagegen zu äußern, weil alle irgendwie so hyped auf das Foldable sind. Der wird schon überspringen, der Funken irgendwie. Aber er ist noch nicht irgendwie, er ist noch nicht angekommen. Ich will das erst sehen. Ich will das erst bestätigt haben. Ich kann mich mittlerweile, das ist zunehmendes Alter, schwer für diese Gerüchte-Sachen begeistern. Das ist anstrengend mittlerweile. Aber ich würde Leo zustimmen. Es ist eine der größten Änderungen, die das iPhone erhalten hat. Nach dem 10er, würde ich sagen. Also da, das ist extrem signifikant, wenn es dann einfach noch so iPhone bleibt, wovon ich einfach ausgehe. Also ich glaube nicht, dass es irgendwo ein Gerät wird, wo du dir nicht sicher bist, ob es irgendwo dazwischen ist, sondern ich glaube schon, es wird iPhone bleiben. Es wird auch wahrscheinlich ein iPhone, also ich bin recht sicher, dass es den iPhone-Namen tragen wird. Und deswegen, das ist schon ein dickes Ding. Und trotzdem kann man sich sicher sein, dass man da wieder echt Abstriche machen muss, weil du halt, nicht bei Null, aber du fängst halt bei einer neuen Produktkategorie an mit einem ersten Modell. Und das ist halt immer, da musst du halt immer so ein Vorschussvertrauen so liefern, dass gewisse Sachen funktionieren, beziehungsweise ganz klar Abstufungen in Kauf nehmen. Also die Kameras werden, da gehe ich von aus, nicht so mit dem Pro-Modell des 18er mithalten können. Was einfach ein schöner, interessanter, zu diskutierender Kompromiss zumindest wird. Also da können wir wahrscheinlich Stunden mit füllen. Also wie gut muss die Kamera sein? Ist sie ausreichend gut? Ich meine, das haben wir schon beim iPhone R, haben wir schon zelebriert. Also, weißt du, und bei den 17e, 16e Modellen, so wie gut muss eine Kamera sein, damit sie akzeptiert wird oder akzeptabel ist? Die Diskussion, darauf freue ich mich.
Ich habe hier diesen Faltdummy aus dem 3D-Drucker von Basti bekommen und ich habe mich immer noch nicht an dieses Seitenverhältnis wirklich gewöhnt. Ich bin noch nicht sicher, was ich davon wirklich halten soll. Und natürlich ist das, wenn das ein echtes Gerät ist, wirkt es dann anders und es hat auch nicht dieses Plastikgelenk, sondern der Bildschirm ist innen durchgehend und so.
Vielleicht.
Aber vielleicht auch nicht, wer weiß. Das hatte doch Microsoft auch mal so zwei Displays, die man so aufklappen konnte. Vielleicht ist das aber auch voll eine gute Idee und du hast halt nicht diese, wie bei manchen Androids, dieses sehr schmale Außendisplay, was auch ein bisschen weird ist. Mal gucken. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das halt Leute kaufen, denen das Geld egal ist, damit was Neues da ist, damit es anders ausschaut und ob dann da innen iPad-Apps laufen oder nicht oder ob du einfach innen nur zwei iPhone-Apps hinklebst, ist ja dann auch wurscht. Weil so, wir haben ja auch festgestellt, es gibt ja keine in nennenswerter Stückzahl iPad-Power-User. Die gibt es ja nicht, weil es ja keine iPad-Power-Software gibt. Deswegen.
Naja, also ich meine, hier sitzt schon mal, hier sitzen schon mal ein bis zwei, würde ich sagen, in der Runde. Oder vielleicht einer, ja, mindestens, oder?
Ja, aber das Ding ist, du musst ja nicht mal iPad Power User sein. Also, was Leute an Computing an ihrem Telefon machen, ist halt, glaube ich, wird unterschätzt, um das mal vorsichtig auszudrücken. Also Leute machen da komplett ihr Business mit.
Und ja, aber es wird auch überschätzt. Weil Leute machen auch einfach komplett TikTok damit.
Das heißt,
und sind dann
halt
vielleicht sehr, sind dann einfach sehr froh, wenn sie diesen Bildschirm haben. Also
zwei TikTok gleichzeitig, ja, schauen.
Aber ich meine, Basti hat ja auch immer mal wieder erzählt, also das Foldable, diese Foldables haben ja in vielerlei Hinsicht, also in beide Richtungen, glaube ich, ihren völlige Berechtigung. Also sowohl in die, ich setze mich einfach hin und schaue damit Videos, und aber auch in die andere Richtung, ich setze mich hin und setze das in irgendeiner Form produktiv ein. Und produktiv kann ja sehr unterschiedlich sein, ja, je nachdem, was Leute machen. Also das kann ja dann einfach eine E-Mail-Maschine oder Kommunikationstool sein, oder was auch immer, oder halt irgendwie Codex-Fernsteuerung. Also du kannst ja damit wirklich dann viele Sachen machen, aber du hast einfach ein flexibleres Gerät durch den größeren. Ich meine, das liegt ja nun wahrlich auf der Hand, dass du durch dieses größere Display einfach eine ganz andere Menge an Möglichkeiten unterwegs hast, aber natürlich auch unter der Voraussetzung, dass du dann auch in die Kategorie der Leute fällst, die dann vielleicht auch eine kleine Tastatur mitschleppen, weil, ja, also das wissen wir natürlich auch, dass zumindest wenn die, sobald es um Texteingabe geht, dass du natürlich an klassischen Eingabegeräten dann auch nicht mehr vorbeikommst, wenn du so das ganze Setup praktisch möchtest.
Ich habe ja, glaube in der Pre-Show gesagt, ich habe letzte Sendung über Screensharing auf dem MacBook, auf dem Mac Mini geschnitten. Und da fällt halt sofort auf, dass mir der 27-Zoll-Bildschirm komplett gefehlt hat. Das hat schon gut funktioniert und war schnell und alles, und Audio hat funktioniert, aber so am Schluss, wenn ich so mal die Sendung fertig habe, dann lasse ich den im einen Fenster nochmal laufen, und dann habe ich hier meine Files, und dann habe ich hier die Transkription, und da habe ich hier dieses Tool und dann noch zwei Terminals, und es hat alles nicht hingepasst auf dem kleineren Bildschirm.
Ja.
Völlig Produktivität im Keller. Hat mindestens eine Minute länger gedauert.
Ich meine, wir können ja lange drüber streiten, wie, aber also mein Job ist Schreiben, Tippen in diesem Bildschirm. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, als ich im Urlaub einfach komplett 100% vom iPhone aus gearbeitet habe, es ist halt wie auf einer Schreibmaschine zu schreiben. Du denkst halt über Sätze vorher nach, bevor du sie aufschreibst. Was am Rechner mir nie passiert. Da tippe ich einfach wild drauf los, weil es halt auch schon schnell wieder gelöscht ist. Am iPhone nicht. Da musst du halt drüber nachdenken, weil es sonst aufwendig ist, wieder zurück zu tippen. Deswegen ist es halt, ich bin halt sehr gerne an diesem Rechner. Manchmal gehe ich auch einfach nur in die Arbeit, um halt an einem großen Monitor zu sitzen und Clicky-Tastaturen zu haben, weil es ein ganz anderes Gefühl vom Arbeiten gibt. Nichtsdestotrotz ist für mich auch kein Problem, irgendwie vom iPhone aus Sachen zu schreiben. Deswegen ist das, also wir sind da schon weit gekommen mit der Software, und was es halt echt reizvoll machen würde, wenn dieses sehr strenge Korsett von iOS ein bisschen lockerer werden würde, sodass du noch mehr machen kannst, weil du stößt halt schon an einfach Grenzen, wo du, ja, Multitasking ist alles schwierig, alles über Shortcut immer die Ausrede, aber die ist auch nur so halb, nicht wahr, oder begrenzt. Das müssen wir nicht aufrollen. Aber es ist halt, wäre halt schön, wenn das ein bisschen aufgebrochen werden könnte.
Ja, und welche anderen Kompromisse gehst du mit dem Foldable noch ein? Also hast du halt Helligkeit vom Bildschirm. Das ist vielleicht innen schlecht oder außen schlecht oder beide schlecht, oder die Kameras sind halt offensichtlich, oder verlierst Face ID, du zahlst sehr viel mehr Geld, du hast vielleicht keinen G-Charging, hast du wahrscheinlich schon, aber wie ist die Laufzeit für die, wenn du es offen benutzt, wie lange kannst du es dann benutzen, was Haltbarkeit von dem Scharnier und solche Sachen, Zubehör, Blödsinn, Cases scheint es ja wohl zu geben, aber Cases auf so Foldables sind in der Regel irgendwie schon strange. Mal sehen, wie das dann funktioniert, wie das mit Autohalterungen und Hosentaschen und wo man das halt rumtragen möchte, was man da sicher noch für Einschränkungen irgendwie mitnimmt, wenn man sich das kauft. Und es wird ja auch Apple dann sehen, die Leute, die jetzt im ersten Jahr das Foldable kaufen, kaufen die in den folgenden Jahren wieder so eins, oder gehen die zurück zum Pro, damit sie ein ordentliches Telefon haben?
Ja, oder haben die halt sowieso beide. Ja. Das ist ja auch dann eine Käuferschaft, die vielleicht in diese Kategorie fällt.
Ja, mal gucken. Wir schauen uns das sicherlich an. Die anderen Sachen, die irgendwie noch ausstehen, ist vielleicht auch interessant. Jetzt vielleicht auch nicht dieses Jahr, aber insgesamt. Wie geht's denn mit der Watch weiter? Da gibt's so ein hübsches Gerücht, was interessant wäre, weil die Watch ist schon okay und so, aber die hat halt nie das abgeliefert, was sie am Anfang versprochen haben. Es ist auch nicht das neue Kommunikationsmedium. Apps auf dem Ding sind praktisch tot. Ja, Watchfaces darfst du nicht selber installieren oder selber schreiben. Es ist so ein bisschen, man könnte aus der Watch sehr viel mehr rausholen, wenn Apple einen lassen würde. Man könnte aber auch andersrum argumentieren, die Watch, die ist jetzt Overkill mit ihrem Display und viele Leute laufen jetzt halt rum mit irgendwelchen Fitness-Armbändern oder Ringen oder anderen Wearables mit fast keinem Display. Irgendwelche Oura-Ringe oder das Whoop-Band oder auch die ganze Zeit schon irgendwelche Xiaomi-Schrittzähler, die man sich für 5 Euro um Handgelenk hängen kann. Ist da noch ein zweiter Weg für die Watch, wie die sich verändern kann, wenn es keine Watch mehr ist, sondern wenn das nur ein reines Fitness-Ding, weil das Hauptding von der Watch ist ja Fitness geworden, aus Versehen. Die Ringe sind sehr gut, sie könnten so ein Armband machen, was direkt nur die Ringe anzeigt, sonst nichts, nicht mal die Zeit, gar nichts, nur die Ringe. Oder so. Was? Das wäre doch vielleicht was.
Also zum einen wäre ich sehr froh, dass wenn Apple in andere Richtung denkt. Zum anderen unterschätzt du hier sehr stark die anderen Gerätekategorien, überschätzt du die anderen Gerätekategorien. Ich glaube, die Watch ist schon super etabliert und hat diese ganze Wearables-Geschichte, ist der Inbegriff von diesen Wearables geworden. Und ich glaube schon, dass andere Firmen sehr froh wären, wenn sie dieses Geschäft von dieser Apple Watch hätten, weil das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes für Apple. Und ich würde befürworten, wenn sie da mehr sich ausprobieren, auch mit anderen Formfaktoren. Aber die Watch an sich, ich glaube, da ist nur so, steckt in uns allen drin, dass wir da gerne mal was Neues sehen würden. So wie wir dann die Ultra gesehen haben und das fanden wir alle ganz spannend, weil es die Ultra war, die so ein bisschen anders war. Aber die Watch-Kategorie, da lasse ich so ein bisschen wenig drauf kommen, weil die ist gut, die sollte, da hält die Software wieder die Hardware zurück, muss man sagen. Das wäre das perfekte Gerät, wenn du einen Communicator haben, wenn da Intelligenz drauf wäre, ja, so irgendwie, wenn da wirklich, wenn du mit der reden könntest, wenn die Weltwissen hätte, ja, wenn die Sachen erledigen kann.
Wenn die so donutförmig wäre, dass du die mitnehmen kannst und reinbeißen und so. Nee, aber ihr müsst denken wie EDQ. Ihr müsst an Services denken. Ihr müsst an Abo-Umsätze denken. Weil so ein Whoop-Band haben wir ja festgestellt. Hast du das jetzt, Leo?
Also ich hatte, Basti hat ja, glaube ich, trägt ja seins immer noch. Ich hatte ja meins, ich hab mit den kostenlosen den Gratis-Zeitraum voll ausgereizt und dann habe ich das Whoop-Band in die Ecke gehängt, weil der Abo-Preis von dem Whoop-Band, der ist ja wirklich wild. Also ich habe ihn schon gar nicht mehr im Kopf, die haben ja auch mehrere Stufen, aber das war eine, sagen wir mal, spürbare Summe, die da pro Jahr für das Abo draufgegangen wäre.
So, und spürbare Summen als Abo-Preis mag ja Apple auch.
Sehr gerne sogar, ja, natürlich. Also das wäre ein Wunder, wenn sie nicht zumindest mal in die Richtung denken. Es ist interessant, dass man noch nicht richtig was, ich meine, wir hatten mal irgendwann Garmin-Gerücht halt mit irgendwie einem Health Plus ja. Abo-Dienst oder sowas. Also
an der war so schlecht, dann hätte ich eingestellt.
Ja, ja. Also an irgendwas überlegen sie zumindest rum und das ist natürlich richtig. Also das wird mich wundern, wenn wir da nicht früher oder später was von Apple sehen, weil es natürlich optimales Abo-Business ist und Gesundheit und Sport und der Kram natürlich ein Riesengeschäft sowieso sind. Und wenn du das dann noch ein bisschen mit KI kreuzt, dann hast du halt einen Abo-Dienst, mit dem du Leute irgendwie auch lange Zeit bei Laune halten kannst, theoretisch zumindest. Also
das Whoop-Band war ja so ein Modell, dass du das Gerät irgendwie bekommst, wenn du das Abo dazu zahlst.
Mehr oder weniger, ja. Ich glaube, die Hardware ist, ich weiß gar nicht, ob sie ganz kostenlos ist, aber am Schluss zahlst du eigentlich für das Abo, ja. Ja,
siehst du, und bei Apple könnte man das ja anders, also jetzt die Whoop-Bänder, die kosten jetzt die Abo-Preise 200 oder 260 oder 400 Euro für die verschiedenen Stufen pro Jahr. Und bei Apple könntest du jetzt ja sagen, oder wenn du jetzt rechnen möchtest, so eine Apple Watch kostet Schnitt vielleicht 400. Du kannst die wahrscheinlich 4-5 Jahre locker benutzen. Da kommen nur 100 Euro bei Apple am Schluss pro Jahr rausgefallen. Das ist ein Witz. Wie wär's denn, wenn du die Watch für 400 kaufst und dann im Jahr nochmal so einen Abo-Preis drauf packst? 200, 300, 400.
Das ist sicher verlockend.
Wenn du halt dort das wenn da noch ein vierter Ring dazu kommt, ja, oder sowas.
Der Geldring.
Ja. Geldring. Und wenn sie da, also ich meine, diese Whoop-Bänder, die haben ja offensichtlich drüber nachgedacht, was man da für Werte rausziehen kann. Und das würde ja in so eine ähnliche Richtung gehen von den etwas mehr motivierten Sportlern, so wie die Ultra. Die haben sie ja auch verkauft mit, du bist ja die ganze Zeit auf dem Berg und Skifahren und Tauchen und Skifahren und nochmal tauchen und dann durch die Wüste wandern, da brauchst du die Ultra. Macht kein Schwein. Ja, also das macht niemand, der die Ultra kauft. Die kaufen die Ultra nur, weil sie zum einen das anstreben, so zu sein, so ein Supersportler, und auf Mount Everest die ganze Zeit steigen möchten, aber dann doch das nicht machen. Und weil sie anders aussieht. Und wenn jetzt da ein Band kommen würde, was kein volles WatchOS hat und keine Komplikationen, vielleicht nur die Uhrzeit als LED irgendwie rausblinkt oder sowas, das wäre super billig herzustellen. Da könnte trotzdem WatchOS drauf laufen, ist ja wurscht. Aber Apple könnte das halt über dieses sehr gute Health-Abo dann rechtfertigen, da einen sehr hohen Abo-Preis zu nehmen, weil du nimmst ab und du lebst länger und das ist alles, deine Health, deine Knie werden wieder gut, alles super, ja. Aber
das wäre gut. Knie. Ich wäre voll dafür, dass sie diese Kategorie erweitern, aber das nimmt der Watch an sich nichts weg. Also die Watch an sich ist wichtig, die ist gut. Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass auch das Display am Arm eine super Geschichte ist. Also die musst du nicht umkrempeln, die Kategorie. Du kannst sie einfach nur erweitern. Und dafür wäre ich definitiv, weil es sicherlich Leute gibt, die sagen, keine Ahnung, ich beim Schlafen stürze mich zum Beispiel. Ich möchte damit nicht schlafen und so weiter. Und das ist völlig legitim. Aber ich glaube, die Kategorie und die Watch ist auch zu erfolgreich, nicht umsonst, sondern die Leute wollen die tragen. Leute finden das Display gut. Leute haben sowas wie Uhrzeitbedarf. Also gucken nach Uhrzeiten, haben Anwendungsfelder für sich gefunden, die ein Display benötigen. Da bin ich fest von überzeugt. Und es gibt ja die Watch mittlerweile auf vielen verschiedenen Stufen. Also selbst diese günstige Kategorie ist echt interessant zu beobachten, dass sie den Einstiegspreis relativ günstig gemacht haben. Und letztendlich ist es ja alles die gleiche Uhr. Also du kannst ja sagen, ich fange mit der kleinsten, der günstigsten Stufe an. Und wenn es mir wirklich gefällt, dann, weiß nicht, leiste ich mir das darauffolgende Jahr mal irgendwie ein anderes Material oder ein anderes Armband. Also die ist schon sehr gut aufgestellt und es wird angenommen. Das glaube ich einfach. Oder das zeigen ja auch die Zahlen, die Quartalszahlen etc.
Ich denke schon, dass die Watch aus Apples Augen gut läuft und die verkauft sich gut und alles. Aber sehen die sich ein klein wenig von diesen displaylosen Health-Trackern irgendwie unter Druck gesetzt oder nicht? Weil Health Plus war ja wohl in Planung, haben sie gesagt, ist nicht gut genug, weg damit. Wenn es jetzt nochmal in gut machen würden und die passende Hardware dazu hätten und das passende teure Abo dazu hätten, das wäre vielleicht was.
Ja, ob sie sich unter Druck gesetzt fühlen, ist eine gute Frage. Also ich glaube, es ist geht auch an Apple nicht vorbei, dass da was passiert gerade, dass du diese Art von Sensoren auch in andere Form kippen kannst. Und es muss ja der Watch nicht irgendwas wegnehmen. Also die Watch verschwindet ja deshalb nicht, wenn Apple einen Ring oder ein Band oder was auch immer rausbringt. Das ist ja einfach eine zusätzliche Option. Am Schluss geht es ja um unterschiedliche Szenarien, um unterschiedliche Kunden, die irgendwas anderes wollen. Ring ist ja was super Kompliziertes eigentlich, und trotzdem hat sich dieses Konzept des Smart Rings ja erstaunlich, naja, durchgesetzt. Also das ist ja eine etablierte Kategorie inzwischen, würde ich sagen, auf jeden Fall geworden und nicht nur irgendwie so ein Nischending. Und das ist schon eigentlich relativ faszinierend. Also da ist, glaube ich, schon viel Spielraum bei Fitness, Sport, Gesundheitswearables an Form zu schrauben. Ich denke, das enttäuscht, oder was ich persönlich an der Watch enttäuscht finde, ist, dass sie einfach stagniert seit gefühlt Jahren. Also gar nicht so sehr Hardware- und designseitig, weil ich weiß nicht, ob es jetzt auf Teufel komm raus, dass Design immer geändert werden muss. Ich meine, die Ultra ist ja inzwischen auch schon wieder 4 Jahre alt oder seit 4 Jahren.
Ja, ja, und jetzt abgesägt.
Ja. Naja. Das ist natürlich. Das Problem ist eher, und das ist ja auch was, über das wir schon so oft immer wieder und immer wieder gesprochen und auch gespottet haben, diese Detailsachen, dass diese Fitness, diese automatischen Antworten auf Fitnessaktivitäten von Freunden, dass da derselbe Textbaustein da drin ist, der da seit 10 Jahren drin ist. Ich meine, wir haben zwischendurch mal irgendwie KI-Krempel, wir haben alles Mögliche gesehen. Oder es kann sich noch nicht mal einer aus dem Team hinsetzen und irgendwie neue, lustige, in Anführungszeichen, Antworten schreiben.
Ja, es bleibt bei Krass Gorilla.
Ja, ja, aber da muss doch mal einer draufschauen zwischendurch. Das kann einfach nicht sein. Also das finde ich relativ irre und verblüffend, muss ich sagen, dass da so Sachen einfach brach liegen und dass die Geschichten einfach so vor sich hin vegetieren. Das ist also sehr, sehr unzufriedenstellend, finde ich.
Genau das gleiche mit den Ziffernblättern, nicht wahr?
Ja.
Also du kannst ja sagen, okay, also die Regel ist, man kann keine eigenen setzen, aber dann die Apple vorgibt, die sollten einfach angepasst sein, alle durch die Bank weg, wenn ein neues WatchOS rauskommt, mit anderen Displaygrößen, wenn eine neue Uhr kommt, etc. Und das ist ja einfach, also das nicht mal das haben sie ja geschafft. Also
das, ja, mit langer Nachlaufzeit erst so, jetzt so, das hat ja Jahre gedauert, bis sie da mal irgendwie, also jetzt, wann kam der Sekundenzeiger? Series 10? Jetzt so langsam es hat über ein Jahr gedauert, bis dann mal die meisten Watchfaces irgendwie auf das Level gehievt wurden. Also gefühlt auf jeden Fall sehr lang, weil das ja dann doch eine Vorzeigefunktion gewesen eigentlich. Und ich finde auch, das macht bei der Apple Watch, zumindest wenn man ein analoges Ziffernblatt benutzt, wirklich einen Unterschied, ob du diesen tickenden Sekundenzeiger hast oder nicht, so albern das ist, weil du kannst sagen, ja, okay, das ist ein Sekundenzeiger, ist ein Sekundenzeiger. Aber es fühlt sich halt mehr nach einer Uhr an. Und dann hast du halt am Anfang 3-4 maximal Ziffernblätter gehabt, die auch nicht alle sonderlich glorreich waren, die das unterstützt haben, und alle anderen haben es halt nicht unterstützt. Da kannst du drüber hinwegsehen, wenn diese Ziffernblätter halt von Drittanbieter XY kommen, aber wenn der Drittanbieter XY Apple selbst ist, weil kein anderer daran darf, dann müssen sie natürlich auch schon selbst sich die Mühe machen, das Zeug auch anzupassen.
Es muss doch auch intern irgendwie, da schraubt einer an diesem Display, schraubt die Frequenz so weit runter, dass diese Sekundenzeige an, und dann gibt es diesen Software-Typ und der arbeitet nicht.
Ist uns doch
der sitzt
egal. Also, ja, oder den gibt es halt einfach nicht.
Ich glaube, die sind alle weg. Nicht. Nee, auch die Leute, die diese Messages da beim Anfeuern geschrieben haben, die sind halt weg. Das weiß auch niemand, dass das noch da drin liegt. Und selber benutzt das auch niemand bei Apple. Genauso wie die Walkie-Talkie-Funktion und die anderen verschollenen Funktionen, die da irgendwo drin rumgammeln, und sowas dürfen sie halt nicht liegen lassen. Deswegen bräuchte es halt ein festes Watch-Team. Aber halt die restliche Bude brennt mit Software-Updates und Zeug, bevor halt Claude geholfen hat, fällt halt die Watch als vorletztes runter vor dem Apple TV, der ganz hinten runterfällt. Aber Chat sagt auch hier Sensoren, Blutzucker, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, der auch funktioniert, wäre ganz interessant, wenn sie da halt einen Durchbruch hätten, was die Sensorik angeht. Sie forschen ja offensichtlich dran, aber sie haben es noch nicht so weit gebracht, dass es gut genug mit genug Leuten und zuverlässig genug funktioniert, dass sie es tatsächlich rausbringen könnten. Es gab ja auch schon, und dann das ganze Hin und Her mit Massimo hat sicher auch nicht geholfen jetzt. Sie haben ja auch gesehen, dass sich die Watches wahrscheinlich auch ohne den Sensor, der von Massimo weggeklagt wurde für eine Zweit, die werden sich genauso gut verkauft haben, weil es einfach wurscht ist.
Ja, definitiv. Das ist natürlich ein bisschen vielleicht enttäuschend, wenn das Fazit ist, was da intern mitgenommen wurde, von wegen, okay, da können wir uns das auch sparen, weil es sowieso egal ist. Aber ich meine, das ist eine eigene Diskussion natürlich beim Blutsauerstoffmessung, wie sinnvoll die am Schluss im normalen Alltag eigentlich dann unterm Strich wirklich ist.
Oder es könnte natürlich auch sein, wenn sie jetzt eher in eine Wearable-Richtung AirPods gehen, und AirPods mit Kamera und mit Siri AI und irgendwas drin, dass dann das Handgelenk weniger interessant ist. Oder dass am Handgelenk oder am Finger halt wirklich ein sehr minimales Gerät hängen kann, was vielleicht nur Apple Pay und Zeit und Fitness-Tracking macht und sonst nichts. Und das trägst du halt, und das würde dann auch dadurch einfach tagelang halten, die Batterie, die da drin ist. Oder Wochen oder Monate, je nachdem, was sie da machen können. Und das wäre vielleicht auch, Das wäre schlanker, das wäre nicht so ein Brocken wie die jetzigen Uhren. Also sie hätten schon viele Möglichkeiten, ja. Also wenn sie das irgendwie unter einen sinnvollen Hut bekommen würden und da halt, wenn sie jetzt AI so langsam auf die Reihe kriegen sollten, maybe, dann würde da ja vielleicht ein Potenzial bestehen, dass sie da ein sinnvolles Wearable draus machen können, was halt nicht wie ein Mini-iPhone auf deinem Handgelenk sitzt.
Es ist halt, also ich meine, es ist ja auch unklar, wer da intern jetzt wirklich den Finger drauf hat. Also ich meine, es ist ja kopflos, die Apple Watch letztlich, Apple intern. Und das hat, es ist ja auch noch so ein komisches Projekt, weil das ist ja eigentlich noch so ein IVE-Projekt. Und wir haben ja die ganzen Ausuferungen am Anfang gesehen mit der Golduhr und den ganzen Krempel, den sich halt IVE vorgestellt hat und den Apple dann wieder zurückgefahren hat. Und auf der anderen Seite haben sie ja dann doch mal mit Materialien auch ein bisschen experimentiert, weil es ist halt nun mal doch eine Uhr, es ist doch irgendwie ein Schmuckstück. Aber da waren sie sich dann auch nicht immer so richtig sicher und dann sind die Keramik und so ist ja auch wieder verschwunden. Mal sehen, ob sie sowas mal wieder zurückbringen. Und natürlich gibt es noch die Hermes-Dinger, aber ansonsten haben wir halt eine Titanuhr und wir haben halt irgendwie eine Alu-Uhr und dann hast du ein bisschen Farben und Krempel drumherum und natürlich die Armbandgeschichte, wo sie sich auch also auf der einen Seite positiv natürlich extrem konservativ verhalten haben, weil du immer noch dieselben Armbänder an die Uhr basteln kannst, die du halt 2015 da dran gebastelt hast. Aber auf der anderen Seite wäre ja vielleicht auch mal sinnvoll, irgendwas Neues mit diesen Armbändern zu machen, was spannend wäre.
Es gibt halt keinen, der da intern scheinbar für trommelt, der irgendwie sagt, das ist eine Produktkategorie, die ist relativ fantastisch. Wenn das unser einziges Produkt wäre, wir würden da alle Mann hinterstehen und das Ganze da vorne preschen. Du könntest so viel machen. Also könntest wirklich so viel. Und Timo hat das ganz kurz angesprochen, diese Walkie-Talkie-Funktion, die ist ja jetzt gestorben. Das ist ein trauriger Tod, muss man sagen. Also diese Funktion hat nie wirklich gelebt, weil sie immer so schlecht war, dass du sie nicht benutzen wolltest.
Ja.
Aber die Idee war so gut. Die Idee war so gut. Und es ist eigentlich sehr traurig, dass es an der Umsetzung mit Apples Kapazitäten dann trotzdem gescheitert ist, weil sich niemand dafür stark gemacht hat scheinbar oder niemand ist irgendwie, oder vielleicht hat sich jemand stark gemacht, aber es ist dann überstimmt worden. Das wäre eine fantastische Funktion gewesen, die die ernsthaft interessante Kommunikationskanalmöglichkeiten geschaffen hat. Sie funktioniert halt nie und jetzt ist sie nach einem Jahrzehnt irgendwie dann abgesägt worden. Das ist halt also ein bisschen Kopfschütteln irgendwie. Verursacht das bei mir.
Das war der Traum aus den 80ern, dass du mit deiner Uhr, mit deinem Auto reden kannst. Ich brauche deine Hilfe, Kumpel.
Ach so.
Ja? Ja. Und das hat nie so richtig funktioniert. Ich meine, das höchste der Gefühle war, dass ich mal versucht habe, Bastis Tesla vorzuheizen über die Watch, über einen Shortcut. Hm. Das hat, glaube ich, sogar funktioniert. Ich bin mit dem Fahrrad hingefahren und gesagt, Kumpel, ich brauche eine Heizung. Und dann hat er das Auto. Ja, das war schon... Vielleicht hat es auch nicht funktioniert, ich weiß es nicht mehr. Aber es war, und in so eine Richtung geht ja OpenAI mit dem Wearable, mit dem Voice-Modus drin. Also OpenAI hätte gerne sowas wie eine Watch, vermutlich. Aber kriegen sie es hin oder kriegt Apple das vorher hin? Oder wie sieht es da aus? Ich bin gespannt. Und auch die anderen, die Whoop-Bänder und sowas. Wie lange bist du bereit, dieses 400-Euro-Abo zu zahlen? Ich meine, wie viel, also Leo zum Beispiel nicht. Ja, du hast gesagt, nee, zu teuer. Wo ist die Schmerzgrenze für ein Fitnessband für dich? Oder was hätten die machen müssen, dass du das kaufst?
Ja, ist eine gute Frage. Also am Schluss war es mir zu eintönig, weil ich meine, du hast halt am Schluss auch immer dieselben Analysen letztlich. Und natürlich kannst du, wenn wir an den Punkt kommen, dass du praktisch deine komplette Trainingsplanung darüber machst und das anpassen lässt auf Situationen oder sich diese Bänder oder die, besser gesagt, der KI-Dienst dahinter clever genug halt darauf einstellt. Wir haben ja verschiedene KI-Trainings, gibt ja ganze Schwämme von KI-Trainings-Apps inzwischen sowieso. Und da ist, glaube ich, noch viel Potenzial, wenn du wirklich ein System findest oder entwickelst, was dir tatsächlich einen handfesten Trainingsplan maßschneidert. Und wenn du dann noch irgendwie Ernährungstracking damit reinnimmst und alle möglichen anderen Sachen, aber es sind halt so viele, also da hast du als Startup halt viel zu stemmen, selbst wenn du dich auf ein Produkt nur konzentrierst, weil du brauchst eben auch ein ganzes Ökosystem. Also das heißt, gerade ein Riesenplayer wie Apple wäre natürlich in der guten Position, da mitzuspielen, weil die so viel schon an Basis da haben und eben auch so viele Gerätschaften drumherum, sodass du dann vielleicht da ein ganzheitlicheres System schaffen könntest. Oder eben, dass du dann halt über die Health-App schraubst, in der alle Daten zusammenlaufen. Aber die Komplexität und natürlich das Gefahrenpotenzial von Fehlanalysen und dämlichen Ratschlägen und falschen Trainingstipps ist natürlich extrem hoch. Und das haben wir ja jetzt auch bei den anderen Anbietern immer wieder gesehen, dass da natürlich auch totaler Quatsch rausfällt.
Und sie könnten, oder Apple hätte das Potenzial im Gegensatz zu anderen, dass sie dir tatsächlich diesen Traum von Smartphone-Freiheit mit dem Armband verkaufen könnten, wenn du dein Telefon einfach wirklich zu Hause liegen lässt. Und dieses Armband mit Cellular Modem drin tatsächlich dann über die Tailscale-Wolke nach Hause in dein Telefon sprechen kann und du dann komplett über Siri dein Telefon fernbedienen kannst oder deine Daten fernbedienen kannst. Bleibt alles verschlüsselt. Du kannst dem Ding sagen, ey, ruf mal irgendwen an, der weiß, wer das ist, hat dein Telefonbuch irgendwie da durchgesynkt. Du kannst sagen, hey, bestell mal ein Taxi und dann kann dieses Armband durch die Wolke zu Hause bei dir dann die Uber-App öffnen und da rumklicken und sagen, hier, schick mal dem Typen ein Taxi, dann kommt ein Taxi zu dir nach Hause und holt dein iPhone ab. Oder so.
Ich weiß halt nicht, wie und ich bin mir unsicher, wie konservativ Apple ist und wie sinnvoll es ist, dass sie diese ganzen Verbindungen, gerade diese Mobilfunkverbindung, wir laden Apps vor und so weiter, so stark einschränken. Beispielsweise über Datenübertragungsverbindungen, die ist ja so gedrosselt bei der Apple Watch. Ich weiß nicht, ob es konservativ ist, dass sie einfach sagen, die Leute, wenn die dann plötzlich eine Uhr nur einen halben Tag reicht, dann ist es eine Katastrophe. Oder ist wirklich nicht mehr drinne. Also ist sie so klein, dass du das nicht leisten kannst. Was ich mir beispielsweise wünschen würde, dass Apps halt sauschnell starten, dass Apps zum Beispiel wie Wetter-Apps sofort einfach die aktuellen Daten immer haben. Dass dieses Widget halt nie out of date ist. So. Ich gucke drauf, es regnet in 10 Minuten, stimmt. Ich muss diese App nie öffnen. Ist das nicht möglich? Könnte das möglich sein? Weil das wäre halt toll, wenn das gehen würde. Es wäre auch toll, wenn diese Walkie-Talkie-Funktion funktioniert hätte. Also die ist zum Beispiel auch, das war einfach zu umständlich. Und ich weiß nicht, also ich kann ganz schwer einschätzen, aber was halt ganz klar ist, wenn du mit einer alleinstehenden Podcast-App beispielsweise sagst, ich will jetzt laufen gehen, ich synke mir mal den letzten Podcast runter, dann guckst du auf die Megabyte-Zahl, weil 70 Megabyte dauert. Das dauert, runterzuladen auf die Watch. Und das ist was wir vom Telefon nicht mehr gewohnt sind. Und das bremst so die Uhr so ein bisschen aus, so insgesamt.
Armand hat erzählt, vom Overcast hat er Statistiken. Zum einen, wie viele User, die eine Watch haben, haben die App überhaupt, seine Overcast-App, auf die Watch installiert? Das ist schon nur ein Bruchteil. Von den Leuten, die Watch-App überhaupt erst installiert haben, wie viele benutzen die überhaupt? Das ist auch fast niemand. Das liegt auch daran, dass die nicht gut funktioniert. Aber es funktioniert sowieso fast keine Watch-App tatsächlich gut. Das heißt, von den sehr vielen Leuten, die Overcast benutzen, ist nur ein kleiner Prozentsatz, der die Watch-App überhaupt installiert. Das heißt, das geht ja normalerweise auch relativ automatisch, dass die sich installiert. Aber dann haben die auch wieder runtergeschmissen, weil sie die ja überhaupt nicht haben möchten. Und dann die tatsächlich zu benutzen, macht halt auch keiner, weil man sowieso das Telefon dabei hat. Und wenn du das Telefon dabei hast, dann brauchst du auch die App auf der Watch gar nicht benutzen, weil du dann halt über das Bluetooth auf dem Telefon das Ding hören kannst. Und wenn das halt so vom SDK unattraktiv ist, für Developer da was zu machen und wenn die Apps auf dem Ding so schlecht und wenig genutzt werden, wovon wir, glaube ich, ausgehen können, weil es einfach auch, es gibt kaum Watch-Apps, ja. Die wenigen, die ich benutze, die haben halt eine Komplikation, um halt irgendwas an der Seite vom Ziffernblatt anzuzeigen. Mhm. Das ist okay, das funktioniert auch so ganz, ganz okay. Ich hab selber auch was jetzt entwickelt dafür, das funktioniert auch, das ist so. Aber es ist halt auch ein Pain, das einzurichten, diese Komplikation auf diese richtigen Ecken von deinem Zifferblatt zu setzen. Hast du verschiedene Zifferblätter, hast du Mickey Mouse, hast du die Nike-Extra-Würste, hast du das mit dem Pferd und es ist schon.
Du hast das Pferd.
Nee, ich hab's nicht.
Da musst du schon tief in die Tasche greifen.
Ja,
Leute haben
das Hermes Pferd.
Das ist schon auch kompliziert zu erklären und Leute müssen auch verstehen, wo da die da, also im Idealfall sollten sie es nicht verstehen müssen, aber man muss halt trotzdem verstehen, wo die Daten von dieser Watch-Extension dann leben und ist das MP3 jetzt auf der Watch runtergefallen gekommen oder kannst du das überhaupt laden oder hat das richtig synchronisiert und synchronisiert am Schluss dann der Playback-Zustand wieder zurück ins Telefon auf die andere App und so. Das ist schon, es ist auch ein harter Sell, das den Kunden zu erklären, weil ich wüsste, wie es geht, aber es ist halt, und dann ist mehr und alles mit, was dann drumherum kommt, mit Familieneinrichtungen und eine Watch ohne Telefon zum Betreiben und das ist ja auch kaputt. Ne? Also so, ja, so oft ich davon höre, ist das nicht in Ordnung. Mhm.
Da kommen wir zu Leos Sache zurück. Da stagniert halt die Watch, das stimmt einfach. Da passiert einfach nicht viel. Das bleibt halt sehr limitiert. Und die Ansätze sind alle super vielversprechend. Also ernsthaft, also ich bin da, es hapert definitiv an den Stellen, wo Apple nachdrehen könnte mit einem eigenen Team, mit konstanten Team, das einfach da dauerhaft einfach jedes Jahr Verbesserungen raus hat. Aber das WatchOS ist sehr langsam in der Entwicklung. Und das war jetzt die letzten Jahre einfach so. Das kann man, glaube ich, einfach so festhalten, dass es die letzten Jahre, nur so ganz zaghaft sind sie vorangeschritten. Und wenn diese Initiative, dieses Gerücht irgendwie, man denkt über andere Formfaktoren nach und so weiter, wenn das sich auch auf Software auswirkt, dann würde mich das freuen.
Gut. Bits und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von Incogni. Stellt euch vor, ein Fremder kennt eure Adresse, eure private E-Mail, vielleicht sogar Details zu eurer Familie. Genau mit solchen Daten starten heute AI-Scams, Identitätsdiebstahl, Kontoübernahmen oder Doxing. Und die beste Abwehr ist dafür zu sorgen, dass man euch online gar nicht erst findet. Und genau da hilft Incogni. Der Service spürt eure persönlichen Datensätze bei hunderten von Datenhändlern auf und lässt sie löschen. Nicht einmalig, sondern wiederholt, weil diese Einträge immer wieder auftauchen können. Ihr bekommt regelmäßige Status-Updates und könnt jederzeit verfolgen, welche Anfragen bereits erfolgreich abgeschlossen wurden. Jetzt neu und richtig praktisch ist der Exposure-Scanner. Der durchsucht das Web nach euren persönlichen Daten und zeigt euch, wo ihr überall auftaucht. Und ihr könnt dann auswählen, bei welchen Seiten Incogni euch mit der Löschung helfen soll. Findet ihr eure Daten selber auf einer Website, wo sie nicht hingehören, könnt ihr direkt eine individuelle Entfernung anstoßen. Die Privacy-Experten von Incogni kümmern sich dann um den Entfernungsprozess. Da müsst ihr euch nicht selber mit den Betreibern rumschlagen und habt mehr Zeit für andere Dinge. Incogni steht euch außerdem mit einem 24/7 Kundensupport zur Verfügung. Und weil Vertrauen zählt, Incogni ist der erste persönliche Datenlöschservice, dessen Leistungen unabhängig von Deloitte verifiziert wurden. Es wird bestätigt unter anderem, dass Incogni Entfernungsanfragen bei hunderten Datenbrokern stellt, konsequent nachfasst und die Ergebnisse dokumentiert. Loslegen ist simpel, einmal registrieren, einmal autorisieren und Incogni übernimmt den Rest in eurem Namen. So reduziert ihr das Risiko für Identitätsdiebstahl, Betrug, Doxing und unerwünschtes Profiling. They can't harm you if they can't find you. Ihr könnt das Ganze risikofrei testen mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie und jederzeit kündigen, denn wie gesagt, sie können euch nichts anhaben, wenn sie euch nicht finden. Wenn ihr Incogni ausprobieren möchtet, mit unserem Code spart ihr 60% auf die Jahrespläne. Incogni.com/bitsundso. Code bitsundso. Vielen Dank an Incogni für die Unterstützung. Google Pixel, made by Google Pixel Event war und Telefone relativ uninteressant, aber ich fand den Event interessant.
Ja.
Weil sie, also Google Pixel ist das gleiche Telefon wie jetzt die ganze Zeit. Es gibt 4 Versionen. Es ist ein bisschen im Preis unangenehm geworden, aber so insgesamt passt das alles. Keine großen Überraschungen, war auch alles geleakt, hattet ihr gesagt. Aber der Event war gut. Die haben sich Trevor Noah besorgt.
Ja.
Man merkt es halt, wenn einer moderieren kann. Ne?
Ist schon krass. Ja, wenn einfach jemand einfach frei sprechen kann. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass er so fast so in so eine Interviewer-Situation abdriftete, so wo er so Fragen gestellt hat, wo dann die Person gesagt hat, oh, gut, dass du das fragst. Nee, das haben wir noch nicht. Das war, ich weiß nicht, was geskriptet war. Jedenfalls ist er einfach ein sehr lustiger Typ und das war unterhaltsam anzuschauen.
Also er hat auch offensichtlich ein paar Mal vom Skript abgewichen, ist abgewichen vom Skript und hat halt die Mitarbeiter von Google so ein bisschen außer Fassung gebracht, was sehr gut ist. Weil zum Beispiel die Designerin kommt raus und sagt so, oder eine geskriptete Frage war sowas wie, wie sucht ihr denn die Farben aus für die neuen Modelle? Und dann sagt sie, nein, wir suchen nicht aus, wir kreieren die Farben. Und dann sagt er am Schluss, das ist auch Bullshit. Sinngemäß. Aber das war tatsächlich ganz okay anzuschauen. So die Demos und alles haben sie live gemacht. Das war tatsächlich irgendwie nett. Ja. Und sie haben irgendwelche Promis rausgezogen, die mir nichts gesagt haben. Egal. Aber das vom Event her war das richtig okay gemacht. Sie hatten halt wenig Substanz dahinter so.
Also ja, die Produkte sind eine ganz typische so da. Weiterentwicklung, Geschichte. Ich meine, die Aufreger hast du schon gesehen, die Geräte erwähnt, die Geräte sind teurer geworden, haben weniger RAM auch mitbekommen.
Ja, genau, das ist also tatsächlich weniger als die Vorgängergeneration.
Ja.
So, das ist natürlich hart.
Ja, das ist hart, weil das kratzt an der Grenze, wo das Modell, was Google jetzt im Moment hat, glaube ich, darauf läuft. Aber das nächste Modell, wenn es so weitergeht, wenn man sich so weiter vorstellt, was das für Speicherbedarf auch haben könnte, das dann vielleicht nicht mehr läuft. Also das könnte schwierig sein. Farbennet ist es halt völlig unklar weiter, warum Google diese Initiative mit der eigenen Hardware macht. Aber die Frage wollen wir nicht jedes Jahr stellen.
Ja.
Jedenfalls, ja.
Was sie so gezeigt haben, also sie haben kurz angedeutet, dass sie auch an einer irgendwie an einer Intelligent Eyewear, also an einer Brille irgendwas arbeiten, aber das haben sie noch nicht gezeigt. Sie haben einen neuen Prozessor drin, der ein bisschen mehr AI wegrechnen sollte. Sie haben einen neuen eigenen AirTag, den sie für einen Viererpack für $100 verkaufen. Das habe ich irgendwo anders schon mal gesehen. Mhm. Sie haben so ein bisschen, hinten drauf haben sie so eine RGB-Leuchte im Blitz mit drin, die leuchten kann, wenn zwei spezifische Dinge passieren. Nummer eins, du sprichst mit Gemini, dann leuchtet das Ding. Oder Nummer zwei, jemand ruft an. Das sind zum Beispiel zwei Dinge, die man sowieso vermeiden sollte.
Er weiß nicht, welches von beiden man mehr vermeiden sollte.
Auf jeden Fall leuchtet da diese Lampe und du kannst ja verschiedenen Kontakten verschiedene Farben geben. Und wenn deine Familie anruft, leuchtet es halt irgendwie blau. Und wenn der Chef anruft, dann gehst du gar nicht dran oder so. Und das ist ganz lustig, dass sie hatten so insgesamt so ein bisschen so auch dieses Touch-Grass-Movement, so du willst doch dein Telefon gar nicht benutzen und so, aber die Leute wollen es ja benutzen. Das ist doch ein Märchen.
Ja, ist komisch, dass das bis in die Produktvorstellungen Einzug gehalten hat. Ich weiß nicht, ob man da als Hersteller wirklich so reagieren muss und sollte. Aber ich glaube, die Gegenbewegungen, die gibt es schon, aber dass die irgendwie auch einen großen Unterschied bis jetzt machen, kann man, glaube ich, auch klar sagen. Also was Verkäufe angeht und Nutzung angeht, kann man vielleicht auch sagen, nein. Also vielleicht könnte man auch sagen, es wäre gut, wenn es dann wenn da mehr Gegenbewegung schon da wäre und Leute irgendwie weniger mit ihren Telefonen machen würden. Aber ich glaube, das Ist-Situation ist, dass es nicht der Fall ist. Und ich weiß nicht, ob du dich als Google da hinstellen musst und sagen musst, also ich meine, das ist genauso wie mit diesen Digital Wellbeing-Geschichten, die wir ja auch in iOS gesehen haben und die wir bei Google gesehen haben und immer wieder so, ja, wir müssen aufpassen und die Nutzer und schützen und ja.
Habt ihr die Plakatkampagne gesehen? Es hängen so Plakate an Plakatwänden, so gesponsert vom Bundesministerium für Telefaxe oder sowas, ich weiß nicht genau von wem, so Vater und Sohn abgebildet und so ein Hinweis so, ihr könntet mal miteinander sprechen. So.
Und keine Podcasts, keine ChatGPT-Podcasts generieren lassen für die Fahrt zur Schule.
Und da sind so ein paar Plakate, so die in die Richtung gehen, so genau diese, geh mal weg von deinem Smartphone und so. Ja, okay, aber man kann es doch einfach, das ist ja so ein Ding, das ist ja viel davon, ist halt Instagram und TikTok und vielleicht Facebook bei den Älteren und oder man kann das auch weglegen. Es ist wirklich okay auch so. Also man kann auch den ganzen Tag drin versinken, man kann aber auch den ganzen Tag, ich habe auch eine unfassbare Screentime, aber ich bereue fast keine Sekunde.
Sehr gut, finde ich gut. Ich kann mich hinterstellen für die Aussage.
Man kann ja sinnvolle Sachen machen, man kann auch Zeit verdödeln und irgendwie auf Prime nach den neuesten Shitfilmen suchen, aber das wollte ich ja dann auch.
Ist okay. Ja, klar. Ja, das ist ja noch die charmantere Art, Zeit zu verdödeln, oder? Also, weil ich meine, es gibt ja die Zeit, wo du dann nicht weißt, was du eigentlich getan hast in der Zeit und die ist natürlich die vielleicht problematischere, verdödelte Zeit, während wenn du Shitfilme auf Amazon suchst, dann weißt du sehr genau, was du getan hast.
Dann muss man auch nicht so lang suchen, die stechen einem auch direkt ins Auge, aber vielleicht haben es auch so viele Leute nicht unter Kontrolle und ich sehe ja was, ich hatte in der Pre-Show über Wasserprobleme von Leuten gesprochen, wenn ihr möchtet, bitte unsere Plus klicken, das holen die sich ja auch aus dem Instagram raus. Yeah. Das ist ja so ein Ding, dass alle Arten von Fehlinformationen auf diese Leute einströmen und die nicht damit umgehen können. Und dann sehen sie halt, aha, dieser Influencer ist besonders fit, weil er hier Pulver frisst. Bitte fressen Sie auch Pulver. Hm. Und dann frisst du Pulver und bist nur ärmer, aber nicht hübscher oder irgendwas. Aber ist das Punkt erreicht, wo halt in Instagram auch zu Ende ist? Weil du halt bei dem letzten Influencer halt irgendwie vollgeschwallt wirst mit irgendwelchen gedropshippten Shit-Produkten, die du überhaupt nicht wolltest.
Tja.
Da ist doch irgendwo auch
unklar.
Das war ja das Ding. So, dass am Anfang war halt so der Hass und Katastrophe auf Facebook und als Gegenprogramm Instagram. Da sind alle im Urlaub, da haben sie schönes Essen, ja, das ist alles nice und so. Aber das hat sich jetzt ja auch wieder gedreht. Auf Facebook wahrscheinlich immer noch nur Katastrophe und Kühe, die man anklicken kann. Und auf Instagram halt jetzt diese Leute, die dir Pulver verkaufen.
Ja, und da es ja auch gar nicht mehr Instagram heißt jetzt seit heute.
Jetzt hat es ja umbenannt worden, neues Branding Instagram.
Instagram ist einfach sehr lustig. Also diese Rebranding-Geschichten sind ja immer lustig. Also muss man ja unterm Strich wirklich sagen. Und Instagram ist natürlich schon faszinierend. Also ich meine, das alte Icon, das ist ja schon, ich weiß gar nicht mehr, ist das noch präsent? Das ist ja schon lange verschwunden, oder? Also
nee, das ist verschwunden, ja.
Das ist wirklich verschwunden. Ne? Und das konnte man irgendwie verstehen natürlich, dass sie das irgendwann auch mal geändert haben, aber es war natürlich schon auch ein Verlust. Auf der anderen Seite ist vielleicht ganz gut, weil man muss ja auch dazu sagen, dieses Instagram, was es mal gab, das ist schon lange tot. Also das gibt es ja in vielerlei Hinsicht nicht mehr. Und dann, aber jetzt natürlich diese Schriftgeschichte ist schon natürlich auf vielen Ebenen lustig, wie halt insgesamt solche Logo-Redesigns fast immer sind. Also das muss man ja auch dazu sagen. Da ist ja immer ein Riesenbrimborium drumherum und dann ist am Schluss irgendwie eine lustige Schriftart, kommt dann dabei heraus und dann kommen Buchstaben heraus, die man nicht lesen kann und ist natürlich einfach jedes Mal ein Highlight.
Ich find's gerade tatsächlich nicht, weil die deutsche Seite irgendwie nicht, das noch nicht lädt. Das alte Icon war super, das neue Icon ist auch shit, aber die neue Schrift ist halt auch mit die hat dieses einstöckige A wie eine Schreibschrift, aber nicht in Schreibschrift und sie hat dieses alternative R, was niemand in zumindest in deutscher Schreibschrift so benutzt. Das war ja auch in der alten Version schon dieses alternative R und das Schreibschriften sind international sehr unterschiedlich. Und ich lese auch immer wieder, dass die Amerikaner überhaupt nicht Schreibschrift lernen, sondern sowieso nur Druckbuchstaben von Hand auch schreiben. Und das von Hand schreiben ist sowieso vorbei. Also insofern weiß ich auch nicht, was dieses... Und es sieht halt schief aus.
Ja, schon. Ich meine, vieles davon ist ja auch eine Gewöhnungsfrage und vielleicht ist es auch einfach egal dann unterm Strich. Aber es ist natürlich bei Instagram ist halt einfach... Ist es natürlich schon, also durch die Menge der Nutzerschaft ist es natürlich schon ein unglaublich bekannte und prägnante Marke gewesen. Und da jetzt einfach diese neuen Text-Ding hinzurotzen, ist schon lustig. Also.
Du weißt halt nicht, was abgelehnt wurde als Vorschlag. Also vielleicht ist das die beste Variante.
Es ist halt dieses Schreibschrift kleine S. Hängt am N mit dran und dann hast du halt die restlichen Buchstaben wieder nicht verbunden. Du hast dieses drei ungewöhnliche Glyphen, das kleine S, was du in Schreibschrift hast, dann das kleine R und das kleine A, was du in dieser Schreibschriftform, aber halt nicht in Schreibschrift wie vorher hast. Irgendwas beißt da komisch. Und auch das ist nicht, ich bin nicht.
Mich wundert es ja eigentlich nur, dass sie aus deutscher Perspektive sich einfach nur abgekürzt haben als Insta. Dass sie das Gramm überhaupt noch mitziehen, aber das wird wahrscheinlich nur eine deutsche Perspektive sein auf das ganze Ding. Es ist halt so, Leute, die sich da unterhalten wollen, jetzt drüber unterhalten sich Leute, die einfach Instagram benutzen, benutzen einfach weiter Instagram, also und wundern sich vielleicht über ein neues Icon oder so, wenn
da mal eins kommt. Nicht.
Und vielleicht auch nicht. Ja. Wenn es an der gleichen Stelle vom Telefon ist, dann öffnet es auch die gleiche App mit den gleichen Inhalten.
Wie sind wir jetzt drauf gekommen? Wegen dem Pixel-Phone, glaube ich. Weil die Leute da wegen Touchgrass und so weiter, richtig.
Ja.
Nee, die...
Ich finde es tolle Telefone. Ernsthaft, ich finde es tolle Telefone.
Ja, also wahrscheinlich, wenn man Android wollte, wäre das die Lösung.
Ja, wenn, also ich, gerade weil irgendwie, also ich kann es immer noch nicht nachvollziehen, warum jemand ein Samsung kauft, aber kein Pixel. Ich meine, sie sind halt nicht so, gerade was das Foldable zum Beispiel angeht, dass sie irgendwie auf der Höhe sind von einem Samsung, sondern sie machen es also ein bisschen robuster und so weiter. Aber ich finde, die Pixel-Reihe an sich ist eine tolle Reihe eigentlich. Also wie gesagt, auch wenn ich eben betont habe, dass ich noch nicht verstehe, warum sie das alles machen und wie das intern gerechtfertigt wird. Ich finde das halt gut, dass die existieren, muss ich echt sagen. Und man kann ihnen auch nicht absprechen, dass sie nichts ausprobieren. Also sie versuchen sich zumindest dran. Sie probieren diese neuen Fotomodi, den fand ich zum Beispiel spannend. Dass du einfach du filmst was und dann findet AI die besten Fotos und hast auch gleichzeitig Fotos aufgenommen. Da scheint diese Spracheingabe ernsthaft zu funktionieren. So gut wie mit Mac-Zusatzprogrammen. Also,
ja, dass du mehrsprachig diktieren. Ich drehe ja durch. Ja,
ja. Weil was am Mac wirklich, das will ich nicht mehr missen. Und das ist am Telefon einfach nur durch einen Tritt-Up oder andere Tastatur zu erreichen. Und das sind so Features, die wirklich helfen. Also, sie schießen halt öfters mal übers Ziel hinaus, so nach dem Motto irgendwie jetzt, wir lassen das Telefon anrufen irgendwo und dann bestellen wir irgendwas. Aber sie kriegen auch so Basisfeature dann gestemmt, auch wenn mit Verzögerung und so weiter. Ich bin sehr zwiegespalten, weil, wie gesagt, ich finde es gut, dass es existiert und es ist kein großes Gegengewicht, aber es ist zumindest empfunden ein Gegengewicht, was so ein bisschen was der Branche insgesamt gut tut.
Jetzt wissen wir immer noch nicht, ob Leute dieses Pixel-Phone irgendwie kaufen. Irgendwie die Nachbarn, die hatten irgendwie so zwei, weiß nicht, Pixel 5 oder sowas, weil die halt billig waren, wurden ihnen in die Hand gedrückt und da läuft halt WhatsApp drauf. Es hat gereicht. Mhm. Aber jetzt sind halt diese neuen Pixels halt nicht mehr so irre billig. Du kannst jetzt, wenn jetzt bei der Einführung hast du oben irgendwie diese kauf das Pixel und dann kriegst du Eintausch und noch irgendwelche Ankaufsbonus. Und also jetzt, wenn du es jetzt zum Einführung kaufen würdest, ist der Preis vielleicht noch okay so. Manchmal haben sie früher irgendwelche Kopfhörer beigelegt und so oder eine Pixel Watch dazu gelegt. Aber jetzt, wenn man den vollen Preis für das Ding zahlen würde, was niemand tut, aber das ist halt jetzt relativ unangenehm. Wenn du jetzt nur irgendein Telefon willst, dann war das früher auch mal potenziell ein billiges Pixel, aber jetzt gibt's halt kein billiges Pixel mehr. Ich weiß halt jetzt nicht, wenn du jetzt in den Laden gehst und sagst, gib mal irgendein billiges Telefon, was kriegst du dann? Halt die totale Schrottmühle. Aber
ja, ist Leuten eine gute wurscht. Frage, ja. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, was da im Moment so über die Ladentheken gereicht wird auf der Suche nach irgendwie noch den verbliebenen günstigen, wirklich günstigen Android-Geräten. Also, ja.
Es gibt noch das A-Modell von denen, das muss man, glaube ich, erwähnen. Also es gibt es, im Moment ist es das 10A, was sie offiziell auf der Webseite bewerben. Und was auch noch spannend war, ist, dass sie betont haben, mit Apple zusammengearbeitet haben, was den Umzug angeht. Also wenn du auf das Pixel zu Pixel wechseln möchtest, hast du eine App, die jetzt viel mehr kann. Die kann sogar Passwörter mitnehmen und solche Späße. Und das kann man eigentlich auch nur unterstützen. Also das ist jemand, der ein Ökosystem verlassen möchte, warum auch immer, dem sollte da kein Stein in den Weg gelegt werden. Ganz im Gegenteil. Ja. Finde es gut, wenn beide Parteien da sich bemühen, dass der Umzug reibungsloser verläuft. Und scheinbar haben sie da jetzt was draufgelegt, so eine Schippe draufgelegt.
Und auch solche Sachen haben sie gesagt, dass wenn du das Telefon bestellst bei Google, dann kannst du dir die App runterladen auf dein iPhone und dann schon mal deine Fotos und dann ganzen Quatsch in die Wolke hochsinken. Und wenn das neue Telefon dann da ist, ist der ganze Quatsch schon in deiner Wolke, in deinem Google-Account drin. Das kann nett sein, da kommt nicht alles mit. Du musst dich trotzdem 17 Mal in irgendwelche 1000 Apps einloggen. Kommen deine Passkeys mit oder nicht? Wer weiß. Sehr spannend.
Kannst du völlig vergessen, dass da irgendwelche Passkeys mitkommen.
An den Details, da wird es schon noch spannend und so. Weil sie in der Demo haben sie gesagt, nein, alles kommt mit. Und, nee. Ja,
Mr. Trevor Noah, nochmal
nachhaken. Ja.
Der war so gut. Da war dieser eine Typ, der irgendwie sagt, ich bin auch aus Südafrika. Also, ernsthaft? Sag mal ein paar Stadtteile hier, das glaube ich dir nicht. Das war auch, glaube ich, sehr ungeskriptet, das war sehr lustig.
Ja, und dann haben sie noch irgendwie eine Integration, dass du halt per Sprache mit so ein paar Apps interagieren kannst. Jetzt haben sie 40 so Apps per MCP wahrscheinlich irgendwie angebunden. Das Beispiel war irgendwie Open Table, Tisch reservieren und so. Das
sind dieselben Beispiele.
Ja, aber das sind halt auch die Partner, die sie da jetzt funktionierend haben. Und das geht auch noch nicht über das hinaus, was halt die anderen durchaus auch versuchen, wo halt OpenAI Browser in der Wolke hochstartet, um dann für dich auf irgendwelchen Webseiten irgendwas zu klicken. Aber die Richtung, glaube ich, ist da schon ganz gut. Und sie hatten noch, was sehr hübsch ist, wo Apple wahrscheinlich auch mal nachlegen müsste, zum einen das Sign Language, dass du Gebärdensprache mit der Kamera erkennst und das transkribiert bekommst und umgekehrt. Das ist zum Beispiel, glaube ich, sehr hilfreich. Ist aber jetzt auch nur für American Sign Language, also noch nicht die anderen Dialekte oder Versionen davon, die sich durchaus sehr unterscheiden. Und was jetzt die Woche überhaupt auch interessant war vor ein paar Wochen Erdbebenerkennung, diese Frühwarnung von Android, wo sie eben diese primären Erdbebenwellen mit den Telefonen registrieren und dann diesen Zeitvorteil von ein paar 10 Sekunden, 20 Sekunden haben, bis das Erdbeben sich ausbreitet und möglicherweise die destruktiveren sekundären Wellen woanders einschlagen. Und das scheint jetzt in Kolumbien und so, sagen Leute, hat ihnen halt tatsächlich diese 10 Sekunden Vorsprung gegeben, bevor das Haus zusammenbricht und sowas. Und da, das könnte Apple auch relativ easy wahrscheinlich umsetzen, da eben auf die Accelerometer von stillliegenden iPhones zu hören und da diese Frühwarnung zu geben. Das habe ich jetzt auch in den Videos gesehen aus Kolumbien und sowas, dass diese Häuser, die brauchen auch einen Moment zum Einstürzen. Die wackeln erstmal auch. Wenn du 10 Sekunden Vorsprung hast und dann raus kannst, dann fängt das Gebäude an zu wackeln und bricht dann zusammen, dann hast du halt vielleicht genau diese 10 Sekunden Vorsprung.
Ja, das ist schon faszinierend, wenn das so eine Art von Frühwarntechnik, wenn das wirklich funktioniert und dann sei es nur die paar Sekunden, die das an Vorteil bringt, ja. Ja, klar, also ich meine, das hat ja Google schon seit Ewigkeiten, ne? Das ist interessant, dass Apple in die Richtung noch gar nicht groß gestochert hat. Sie hatten, glaube ich, mir fällt es gerade nicht mehr konkret ein, es gab so ein paar Anzeichen für auch so eine Art Notfallsystem im iPhone, wo iPhones untereinander praktisch mit kommunizieren sollen und sich irgendeine Form von Informationen liefern sollten. Aber ich kriege im Moment die Details nicht mehr zusammen und es hat sich offensichtlich bis jetzt noch nicht zu irgendeinem tatsächlichen sichtbaren System verfestigt. Also Möglichkeiten hätten sie da genug und durch die Masse an Geräten, die natürlich vorhanden ist und im Markt ist, könnte man da schon spannende Sachen machen.
Und Android hat auch eine Integration mit drei US-Bundesstaaten, die ein eigenes Notfallsystem oder seismische Sensoren verbaut haben. Ich glaube, Kalifornien und Oregon und noch irgendwas. Da hat Android auch eine Integration mit diesen Staaten. Das ist jetzt, weil die besonders erdbebengefährdet sind, jetzt für die USA. Aber dieses System, was sie halt im Android sowieso laufen haben, ist halt unabhängig von irgendwelchen Sensoren, die vom Staat irgendwie betrieben werden, sondern die Telefone sind halt die Sensoren selbst, was schon sehr cool ist.
Ich will nicht ablenken, aber ich klicke gerade nochmal die Pixel-Seite durch und entweder es ist der größte Scam oder der größte Hit. Also du kannst, wenn du ein Gerät kaufst, kannst du sagen, du willst ein altes Smartphone eintauschen, Trade-in-Value. Und wie gesagt, entweder wird keins von diesen Geräten jemals angenommen oder es ist fantastisch, weil es geht runter bis zum iPhone 7 Plus, dass du eintauschen kannst mit 32 GB Speicher, wofür du 440 Euro bekommen das sollst. Kann ja nicht sein. Also wenn das nur halbwegs stimmt, ja, dann wäre das der beste Weg, alte iPhones loszuwerden. Ja. Gut, du musst dann natürlich nochmal irgendwie so 800 Euro rauflegen, um dann einen 11 Pro zu bekommen. Aber ich meine, der Trade-in-Value ist relativ wild. Also,
ich hätte ja noch ein 6S Plus, geht das auch?
Ja, das geht nicht, das ist zu alt.
700 Euro.
Naja.
Ja. Nee, also das kann schon sein, dass sie da ein bisschen
vielleicht pushen sie das. Also kann durchaus sein, dass sie das sagen, irgendwie machen Trade-in-Value wirklich hoch. Leute gerade von der Apple-Marke irgendwie runterzubekommen zu uns. Das ist ja durchaus, weil Leute wechseln nicht gerne aus den besagten Problemen, dass es halt umständlich ist. Und wenn du sie einmal drüben hast, dann, nicht wahr? Dann ist die Chance vielleicht höher, dass sie vielleicht bleiben. Und deswegen geben sie vielleicht einfach als Inzahlungnahme mehr Geld, als du sonst bekommen würdest. Aber vielleicht ist auch alles Quatsch und da wird keins von diesen Geräten angenommen. Das kann natürlich
es sein. Macht halt vor allem keinen Unterschied, weil Leute halt eben ihre Telefone beim Mobilfunkanbieter ihres, in Anführungszeichen, Vertrauens kaufen. Und es hilft ja nichts. Google kann sich da ja auf den Kopf stellen. Wie viele Jahre machen sie das jetzt? Und ja, die Pixelreihe spielt unterm Strich spielt die keine Rolle. Also ich meine, natürlich verkaufen sie Geräte davon und inzwischen kriegst du die ja auch in Deutschland bei den großen Mobilfunkanbietern natürlich auch mit Vertrag. Also da werden schon Leute auch in die, oder wie du gerade gesagt hast, dann gehen mal alte Geräte, gehen mal günstig raus und dann kriegst du die irgendwie noch in die Hand gedrückt. Also das schon, aber es ist halt einfach nicht nennenswert, vor allem wenn du dir Samsung anschaust und die Masse an Geräten, die Samsung halt rausschiebt, in allen möglichen Preissegmenten.
Ja, also das wäre, glaube ich, da könnte auch Apple sagen, hier, das ist jetzt mit Crash Detection und wir hätten dann auch Erdbeben Detection, das wäre eine reine Software-Sache, die sie da einbauen könnten. Das wäre, glaube ich, nicht mal besonders kompliziert oder irgendwas. Und dann hätten sie da auch wieder Parität mit Android.
Ja, und vor allen Dingen, also das ist halt die Dinge, das ist das Ding, dass es gut ist, dass die im Markt sind. Also die mögen keine Stückzahlen verkaufen, aber so ein Feature, da fragt man da schon mal bei Apple nach, wo ist eigentlich bei euch dieses Feature? Oder ich meine, ich habe viele Artikel unter der Woche gelesen, so 7 Features, die wir uns auch fürs iPhone wünschen von der Google Pixel. Mhm. Also ein typischer Artikel. Aber, aber nichtsdestotrotz, das macht halt schon so ein bisschen Druck und das ist gut. Also das ist durchaus zu befürworten.
Ja. Wir hatten vor einer Weile schon mal geredet über dieses Problem von gefakten AI-Fotos und dass man vielleicht jetzt langsam wissen wollte, ob ein Foto tatsächlich von einem echten Sensor kommt. Und da scheint es wohl diverse Spuren zu geben, dass da Apple vielleicht sowas hat, könnte sowas wie Apple Reference Image heißen, könnte irgendwie über Private Cloud Compute bestätigt werden, dass kryptografisch dieses Foto von einem iPhone-Sensor mal kam und aber ohne die Pixel zu übertragen, dass dann die Private Cloud Compute sagen könnte, ja, dieses Foto kam von einem echten Sensor und ist nicht bearbeitet worden und ist zugeschnitten worden, ja, nein. Und dann könnte man halt sagen, okay, das ist wahrscheinlich vielleicht tatsächlich ein echtes Foto, was auch immer echtes Foto bedeutet, weil wir haben jetzt gesehen, ja, bei der Sonnenfinsternis, die Xiaomi-Telefone haben die Mondtextur auf die Sonne draufgeklebt.
Was einfach gut ist. Aber es sah natürlich auch tatsächlich ein bisschen so aus, als wäre es ein Mond. Das stimmt natürlich. Also das kann man den Telefon ja gar nicht zum Vorwurf machen. Naja, also es ist halt wahrscheinlich sinnvoll natürlich, das technisch die Basis dafür zu schaffen. Es ist ja irgendwie sehr unklar, wie es dann im Detail funktioniert und wie weit das Ganze geht und wie du es vor allem natürlich auch mit anderen, in anderen Ökosystemen und auf anderen Plattformen und mit anderer Hardware das dann, also wenn Apple jetzt da gerade einen kompletten Alleingang macht, werden wir dann sehen, wie weit das irgendwie wirklich zum Einsatz kommt und wie man es dann halt auch abfragen kann und ob das dann sich auch hält, wenn du halt die Fotos in irgendeiner Social-Media-Plattform wiederfindest. Also da sind, glaube ich, echt noch extrem viele Fragezeichen vorhanden. Aber da natürlich eine technische Basis für zu schaffen, ist sicher nicht so verkehrt. Die andere Komponente haben sie ja auch angelegt. Also auch die praktisch die Markierung, da haben wir ja schon drüber gesprochen, die Markierung von den KI-veränderten Fotos, die ist ja dann auch, soll halt zumindest mit Synth-ID, das ist ja diese Google-Geschichte, gekennzeichnet sein. Bis jetzt funktioniert das aber einfach nicht. Also ich meine, wann wird das live sein? Keine Ahnung. Ja, also wird das irgendwie zum Release im September mit iOS 27 dann kommen oder muss Google da noch seine Erkennungstools anpassen, um auch die auf dem iPhone bearbeiteten, KI-bearbeiteten Bilder zu erkennen? Keine Ahnung. Irgendwo klemmt es auf jeden Fall noch und sinnvoll wäre es natürlich auf jeden Fall. Das Problem natürlich bei all diesen Ansätzen und in Anführungszeichen Standards ist halt, dass erstens sehr viele mitspielen müssen und es halt natürlich doch immer noch sehr viele Fallstricke auch gibt und Möglichkeiten daran vorbeizukommen oder irgendwas halt, ja.
Also ich erwähne mal diese C2PA, diese Content Credentials, da gibt es ja schon eine Initiative, ja. Und wenn Apple was Eigenes macht, wäre eine Katastrophe, muss man sagen. Also wenn, dann sollen sie, ich glaube nicht, dass aus dieser Bewegung was wird. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie das Ding wird, wo irgendwie alle aufspringen. Aber da sind zumindest viele aufgesprungen. Und das iPhone ist natürlich einer als der größten Kamerahersteller, so einer, der nichts gesagt hat bislang. Wenn, dann bitte nur da, weil sonst wirklich Quatsch. Und die, so wie ich sie verstanden habe, ist es halt so, also die Initiative, die erhofft sich jetzt nicht irgendwie zu sagen, wir zerschlagen jegliche Informationskampagnen, sondern die ist dafür da, dass du, wenn du denn in der Lage sein möchtest, zu beweisen, dass du ein Foto gemacht hast und es unverändert ist, beziehungsweise die Veränderung in diesem Foto nachvollziehen kannst, dann kannst du das machen. Beispielsweise von einem Journalisten, der irgendwo vor Ort ist und dem Studio, was zu Hause ist, was das veröffentlichen soll, dass in dieser Kette nichts kaputt gegangen ist, sozusagen. Nicht, dass du auf Instagram irgendwie siehst, okay, der hat Quatsch gepostet, so. Also, da steht das dann vielleicht auch, aber da wissen wir alle, das ist egal. Also wenn sie einen fetten Button drauf machen, fake, dann ist es egal. Deswegen, also ich erhoffe mir relativ wenig davon, aber diese niedrigen Ziele, wenn sie die erreichen wollen, dann muss das iPhone da mitspielen und dann bitte nur da, weil also wenn sie was Eigenes machen würden, um Echtheit irgendwie oder sagen wir, wir schreiben irgendwelche Metadaten, die dann irgendwie Content Credentials nicht lesen kann oder so, das wäre Das wäre nochmal, das wäre wild als größter Kamerahersteller. Aber ich bin gespannt, ob sie da mitmachen, weil ich weiß nicht, ich habe die Liste gerade nicht da, aber da sind so Adobe und Konsorten sind halt dabei. Und ich glaube, Google ist auch dabei, die da Informationen liefern. Und deswegen ist das die globale Sache, wenn man denn mitmachen wollen würde und wenn man diese Ziele dann verfolgen will, die da niedrig, wie gesagt, angesetzt sind oder sehr spezifisch nur. Du kannst immer einen Screenshot machen. Du kannst immer mit einer Kamera dich vor einem Bildschirm stellen und Sachen abfotografieren und dann ist die Kette natürlich kaputt gegangen. Aber darum geht es, glaube ich, nicht. Es geht, glaube ich, darum, wenn du derjenige bist, der beweisen will, dass was echt ist und auf der anderen Seite auch jemand sitzt, der gerne bewiesen haben möchte, dass was funktioniert oder so stattgefunden hat, wie es denn stattgefunden hat, dann ist das eine Möglichkeit. Und vielleicht hebt es ja dadurch ab, dass das iPhone dann das mitmacht und findet halt diese gewisse Verbreitung in gewissen Anwendungsfällen, beispielsweise dieses Redakteur-Redaktionsverhältnis.
Wir haben 40 Jahre mit Photoshop überstanden und mussten seitdem davon ausgehen, dass jedes Foto fake ist. Und mit der Annahme lebt sich auch ganz gut. Das ist alles, was du siehst, ist gelogen.
Meinst du, das hat jeder verinnerlicht bislang?
Nö, natürlich nicht. Aber
und die Dimension, dass du heutzutage nicht mehr irgendwie dich hinsetzen musst und so einzelne Sachen freistellen musst, sondern sagen, so einem dummen Agenten sagen kannst, mach Fake-Informationen. Verbreite Quatsch.
Ja, aber umgekehrt, wie du auch gesagt hast, wenn jetzt Instagram auf die Posts drauf hämmert, so hier, zum einen sind die Lippen aufgespritzt, die Hautfarbe stimmt sowieso nicht und die Person war nicht mal in Griechenland, sondern die lag halt irgendwo, ne? Das ist auch wurscht.
So. Also, hohe Vorwürfe gegen Alex, Herr Hohe.
Mit den Lippen vor allem.
Ja, naja, also das ist, wollen wir mal sehen, ob sie das zum einen eigenständig durchziehen könnten gegen die restliche Industrie, glaube ich schon. Und zum anderen, ob das irgendwann irgendwas tatsächlich bewirkt, dass du sagst, aha, dieses Alien ist gelandet und es ist tatsächlich hier gelandet.
Es ist tatsächlich gelandet, ja.
Also, das mal gucken. Und andererseits, wenn du jetzt halt von einer Xiaomi-Kamera die Sonnenfinsternis hast mit der Mondtextur draufgeklebt, würde die Xiaomi-Kamera da auch das draufsetzen? Dieses ist so aus der Kamera gekommen.
Ja, ja. Ja, naja. Also ich meine, wie ist das unter EU AI Act? Das müsste eigentlich gekennzeichnet werden, oder? Also nicht ist so aus der Kamera gekommen, sondern
don't get me started.
So ein KI-Bimbelchen draufkleben, oder?
Die EU, es zeigt sich jetzt eins ums andere Mal mehr, dass das vieles gut gemeint ist, aber das nicht gut gemacht wird. So hier. Ja. Zum Beispiel diese EU-Verpackungsverordnungsblödsinn jetzt, was einfach kleinen Händlern es unmöglich macht, am Binnenmarkt teilzunehmen und Sendungen ins EU-Ausland zu schicken, weil du im Ausland halt irgendwie einen Ansprechpartner haben müsstest in jedem einzelnen anderen Land, dass deine Verpackungen ordentlich recycelt werden können. Das 75 Regelungen für die einzelnen Länder und es geht halt nicht. Und sie haben das jetzt erstmal so losgelassen. Die haben das mit dem Wissen losgelassen, dass das so nicht umsetzbar ist für alle kleinen Händler. Amazon ist das wurscht. Der hat genug Leute, die das irgendwo die Pappschachteln wieder zurücknehmen können. Denen ist das wurscht. AliExpress kann das auch machen. Kein Problem. Die machen das aus dem Lagerhaus aus Polen. Kein Problem. Fertig. Aber wenn ich jetzt ein T-Shirt nach Österreich schicken will, ging schon letztes Jahr eigentlich nicht mehr, ja, weil die Österreicher eine eigene Verpackung, vielleicht ein Papierumschlag noch okay, aber alles andere und auch solche Diskussionen, wird das eine Versandverpackung, wenn du ein Label draufklebst?
Ja.
Das kann doch nicht der Ernst sein. Das kann doch nicht sowas, also da keine einheitliche Lösung zu haben und zu sagen, okay, wir regeln jetzt einfach so, Pappschachteln sind okay, Punkt. Nee, gibt's nicht. Ich habe gerade in der Schachtel von der Porter Split ist ein eigener Zettel drauf, drin gewesen, wo für Italien die Recyclingbestimmung drin stand von jedem einzelnen Stück, was in dieser Schachtel ist. Da steht drauf, die Pappschachtel ist aus Pappe und gehört in den Pappmüll. Die Plastiktüten sind aus Plastik und gehören in Plastikmüll. Und dieses Teil ist auch aus Plastik, es kommt auch in Plastikmüll. Und dieses Klebeband ist auch aus Plastik. Es kommt auch Zettel A4 auf Italienisch für die verschiedenen Sachen in dieser Schachtel.
Und ausgerechnet auf Italienisch. Das ist schon sehr. Ich meine, die Italiener haben, glaube ich, schon deutlich angefangen, mehr zu trennen als früher, aber das ist so eine Sache für sich. Ich habe auch Familie in Italien, also ich beschimpfe damit niemanden, sondern.
Nee, aber ich sehe das schon, wenn ich in Italien bin und halt viel vom Trinkwasser aus Einwegplastikflaschen kommt oder Einwegkanistern, die nicht recycelt werden, ist das vielleicht ein Problem.
Ja, ist es auch. Es ist definitiv ein Problem, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob wir dieses Problem damit lösen, dass wir in Packungen diese Beipackzettel mit reinlegen.
Das geht alles so nicht. Und auch wenn du, man möchte ja vielleicht so kleine Firmen auch irgendwie unterstützen, weil das gleiche Zeug mit der anderen Regulierung. Das Apple kommt davon. Apple kann das. Ja. Apple ist es doch am Schluss wurscht, ob sie in Luxemburg oder Irland ihre verdammte Mehrwertsteuer zahlen.
Ja.
Aber alles andere haben sie damit ruiniert. So, Dankeschön. Und das macht so keinen Sinn. Das heißt, für nächstes Mal, wenn ich Merchandise verkaufe, tut mir leid, Österreich, schreibt nach Brüssel oder so, wenn ihr ein T-Shirt möchtet. Das geht doch nicht. Was erlaube. Na gut. Andere Geschichten, was machen wir denn heute noch? Ich sag noch ein, zwei Kleinigkeiten zu einem Ding, was ich mir gebaut habe, nämlich ich habe letztes Mal gesagt, das Screensharing mal benutzt und wollte einen Shortcut haben, um aus Screensharing rauszukommen wieder. Weil wenn du in Screensharing bist, dann geht Command-Tab in den entfernten Mac. Und es gibt keinen Weg rauszukommen aus deinem entfernten Mac, außer aus dem Fenster rauszuklicken oder aus dem Fullscreen rauszugehen und dann auf deinen lokalen Mac zu gehen und irgendwas anderes zu machen. Ich glaube, es gibt tatsächlich keine eingebaute Möglichkeit, mit der Tastatur aus deinem entfernten Mac rauszukommen. Da habe ich einen Codex gefragt. So hier, schau mal, wie das geht. Kann man in die Screensharing-App von Apple einen anderen Shortcut reinbasteln, der dann aus diesem Programm ausbricht? Mhm. Hat er angefangen? Gesagt, hier so, das ist ARM64E. Apple benutzt nämlich eine andere Variante von ARM-Code für die System-Binaries. Die sind extra sicher. Das geht, an denen kann man nicht rummanipulieren, so, hat er gesagt. Das geht nicht. Ich nehme Rosetta. Ich baue das jetzt in Intel. Hat das in Intel gebaut? Hat es in Rosetta gebaut? Hat auch funktioniert, habe ich gesagt, aber das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, dass du hier Intel-Code baust, wir haben 2026. Ich habe gesagt, okay, ich versuche es anders. Hat es anders versucht, in ARM-Code, hat auch funktioniert. Kleiner Haken nur, wenn du an den Apple-System-Binaries rumdokterst, dann verlieren die ihre Apple-Signatur. Und wenn die Screensharing-App ihre Apple-Signatur verliert, dann kann die auch keine High-Performance mehr. Weil das ist daran gebunden, dass dieses Binary von Apple signiert ist. Und dann geht's nicht. Ich war so kurz davor, dass es funktioniert, aber dann habe ich einen anderen Weg gefunden. Ich habe einfach so ein Systembar-Utility mir schreiben lassen, was einfach auf einen globalen Shortcut hört, nämlich Control-Command-Tab. Und das reißt einfach den Fokus von der Screensharing-App weg und geht zurück zur letzten App, die offen war. Das geht jetzt.
Okay.
Das geht auch mit anderen so globalen Shortcut-Tools. So Keyboard Maestro und sowas müsste auch alles gehen, habe ich aber nicht. Jetzt habe ich mir selber so ein kleines Tool, um aus Screensharing ausbrechen zu können. Das ist eine super Kleinigkeit. Der hat wirklich die ganze Screensharing-App auseinandergenommen, hat da eine dynamische Library nachgeladen und Intel und Rosetta und hat am Schluss dann doch irgendwie funktioniert. Und jetzt habe ich da so ein kleines Tool. Das kann ich noch ein bisschen polieren und dann irgendwie auf GitHub schmeißen. Aber das ist so ganz, ganz, wollte ich jetzt haben, habe ich jetzt. Ist vielleicht für sonst niemanden ein Problem, weil der, ich weiß nicht, wie viele Screensharing tatsächlich von Mac zu Mac die ganze Zeit benutzen.
So. Du brauchst ja zwei Macs.
Der Chat sagt, der Stefan sagt, er macht für italienische Unternehmen Packaging und die Kennzeichnungen sind so groß, dass sie manchmal die Schachteln größer machen müssen.
Oje. Okay.
Was erlaube es? Was erlaube Italia? Okay. Ich glaube, bis zu den Shownotes werde ich dieses Screensharing-Tool nicht haben, aber das könnt ihr irgendwann mal demnächst irgendwo vielleicht finden. Das ist so ganz, ganz nett. Und da könnte man natürlich noch mehr drumherum bauen für irgendwelche globalen Hotkeys. Aber da gibt es auch schon so viele Tools. Also wenn man so ein Hotkey-Tool haben wollte, da gibt es ja eine große Auswahl, was man da überhaupt nehmen kann. Aber das war zum Beispiel jetzt sehr, sehr nett und sehr straightforward und hat nicht lang gedauert und hat nicht viele Tokens verbraten. Das war sehr gut zum Beispiel. Gut. So, ansonsten glaube ich, biegen wir direkt ein zu den Picks. Alex, was hast du denn?
Ich habe es noch gar nicht in die Shownotes kopiert. Ich habe ein sehr nettes Tool, wie ich finde. Ein vielleicht ungewöhnliches Tool für mich. Es ist ein Invoice-Manager, der heißt Billy. Und das ist eine Mac-App, die Rechnungen erstellt. Derjenige sitzt in Berlin, der die macht. Und das ist genau so ein Tool, wie ich es mir gewünscht habe. Weil wir wissen, iWorkSuite ist tot. iWorkSuite ist leider von Apple vergessen worden und dann irgendwo hinten runtergefallen. Und ich habe früher so als ich schreibe im Jahr ganz wenige Rechnungen, ganz, ganz wenige Rechnungen und habe das dann immer natürlich irgendwelche Pages-Vorlagen gehabt etc. Und ich brauche kein großes Rechnungswesen, keine große Buchhaltung. Ich brauche einfach nur ein sehr nettes, kleines Tool, was mal eine Rechnung schreiben kann. Und genau das ist Billy. Also es ist ernsthaft, ernsthaft nett und es macht alles, was ich will. Also es hat so ein paar Vorgabefelder, wo du sagen kannst irgendwie so, hier, das ist meine Signatur, das sind meine Daten. Ich hätte gerne unter jede Rechnung das und das geschrieben. Und ich möchte gerne so in hübsch haben, also nicht übertrieben hübsch. Es ist nicht Pages-Vorlage, sondern halt in hübsch wirklich. Und dass du halt schnell, du hast so eine Mini-Verwaltung drin. Du kannst sagen, diese Rechnung ist schon verschickt, die ist noch nicht bezahlt, solche Geschichten. Du kannst Rechnungen natürlich duplizieren und sagen, ich schreibe immer die gleiche Rechnung, aber mit verschiedenen Beträgen. Ist halt genau dafür gemacht, so für jemanden, der halt diese ganz wenige Rechnungen, wahrscheinlich kannst du damit auch ganz viele Rechnungen im Jahr schreiben, aber ich brauche sie nur für ganz wenige Rechnungen. Das ist eine tolle kleine Mac-Utility, die hübsch aussieht und sich Mac-like anfühlt und ich muss nicht irgendwie, ich habe keine Sonderwünsche an Rechnungen, aber kommt halt irgendwo letztendlich dann ein PDF raus, sicherlich auch elektronisch alles, wie man das anbieten muss, aber es ist einfach eine hübsche App für Rechnungen und die haben noch keine iOS-App, aber es steht irgendwie auf der, also zumindest gibt es eine öffentliche Roadmap und sie fallen daran rum. Es ist man kann das als Abo zahlen, man kann das aber auch einmal kaufen. Genau, du kannst irgendwie einmal kaufen, dann kostet es einmal 100 Euro. Du kannst es auch jährlich bezahlen für 25 Euro. Also es ist super erschwinglich, für Buchhaltungssoftware super erschwinglich. Ich habe das jetzt so 3, 4, vielleicht sogar 5 Monate schon getestet. Und ausprobiert mit meinem eigenen Zeug und bin ernsthaft, also wie begeistert man von einer Rechnungs-App Invoice-Manager sein kann, bin ich begeistert. Weil es einfach, also weil ich es genau sowas gesucht habe. Ich will mir keine Templates mehr erzeugen. Nach dem Ableben von iWork, was ja offiziell noch nicht abgelebt ist, aber für mich ist es gestorben, bin ich zu Craft mal und habe mir in Craft so Rechnungsvorlagen nachgebaut und so. Und es war auch alles okay und so weiter. Aber das ist so eine Rechnungs-App. Die macht einfach, da kannst du so richtige Tabellen, da kannst du so Zahlen eingeben, es wird berechnet und dann kommt am Ende, fällt dann so eine Rechnung raus und mehr willst du damit nicht zu tun haben. Also so geht es mir mit Rechnung. Die haben halt die ganzen Standard-Features, Nummerierung und all diese Geschichten sind da eingebaut. Also ich bin begeistert, wie begeistert man von einer Invoicing-App sein kann.
Ja, Chat fragt wegen E-Rechnung, ja, geht dort auch.
Ja.
Ja. Das ist auch so ein Ding mit der E-Rechnung. Es ist derart kompliziert, wenn man das wirklich. Ich habe das mal jetzt von zu Fuß versucht und bin gescheitert. Dann habe ich es einem Agent gegeben, hat der das auf meine Rechnungen draufgeklebt. Es ist so umständlich. Das müsste so nicht sein. Es ist am Schluss dann noch komplizierter für Behörden und irgendwelches Zeug. Aber wie gesagt, ich bin ja keine Behörde. Ich bin auch kein Großunternehmen. Ich will doch nur eine Rechnung.
Ja, richtig, genau.
Alex auch. Das ist doch nicht, das kann doch nicht zielführend sein. Und dann schickt der Steuerberater schickt dann irgendwie, wir müssen für das Gehaltsabrechnung müssen wir ein neues, ich habe vergessen, wie es heißt, irgendeine digitale, also im Endeffekt Dropbox für den Arbeitsvertrag für meine Angestellten. Aber bei Dativ muss das jetzt eingeworfen werden.
Natürlich. Mhm.
Ja?
Klar.
Was steht denn da drin? Hier. Angestellter Hetzel.
Mhm.
Sonst nix.
Ja, ja. Das ist, und damit gehen die meisten ja wahrscheinlich nicht um, so irgendwie. Wo sind die anderen 15 Angestellten? Und wer ist überhaupt der Praktikant? Mir gefällt halt, dass es halt so Mac-like ist. Also zum Beispiel, ich hatte auch mal so eine Rechnung gelöscht und dann kannst du einfach im Time Machine kannst du zurückspringen und das sind einfach Dateien. Es ist nicht irgendwie so eine verschachtelte Struktur und es ist halt so eine Dateien, die da liegen und die sind richtig benannt und das ist halt sehr Mac-like alles. Und es ist halt, ich finde es ganz gut, dass der Scope so nicht alles umfassen will, sondern er macht halt so, du hast irgendwie ein Logo, glaube ich, und du hast irgendwie eine Adresse. Also es macht es halt für mich viel greifbarer, weil, wie gesagt, kein Riesenunternehmen und ja, das ist fand ich wirklich nett.
Gut, ich link das usbilly.app, heißt die Website, in den Shownotes von der 1019. Ich habe, ich wurschtel ein bisschen weiter an der Balkonkraftwann-App und die braucht ja auch eine Website. Da habe ich mir gedacht, das kann doch jetzt der ChatGPT. Der hat ein neues Feature in der Beta, das heißt Sites. ChatGPT Sites. Das ist Teil von Work. Serious Work, ja?
Ja.
Musste einschalten und so. Und dann, okay, dann sagst du, ich möchte jetzt Sites benutzen. Und was ich gesagt habe hier, du hast ja, dann kannst du Plus klicken in dem Chatfeld und sagst du hier Plus GitHub. Dann habe ich gesagt, Plus GitHub, der ist schon mit meinem GitHub verbunden und hat dann den Source Code von der App einsehen können. Habe ich gesagt, hier, schreib mal bitte eine schöne Landingpage für diese App. Das war der ganze Prompt.
Ja, okay.
Dann ist was zurückgekommen, dann habe ich ihm noch Screenshots gegeben und ich habe ihm noch gesagt, unten musst du die Legal, die Impressumslinks und sowas einfügen. Und dann ist das dabei rausgekommen. Und das ist einfach eine komplette Landingpage, wo alle Features und Vorzüge von dieser App einfach rausgeschrieben wurden. Und die sieht jetzt nicht besonders gut aus, aber ich hätte es von Hand so nicht hinbekommen. Und das ist völlig okay und das deckt komplett ab. Der ganze Text, alles von ihm. Ich habe da nichts editiert, kein Wort, gar nichts. Hat okay, der da reingehängt. Okay. Das Einzige, was schief war, waren die Screenshots, die haben nicht genau in diesen Rahmen reingepasst. Muss ich noch zweimal diskutieren, dass das Seitenverhältnis von den Screenshots auch in diesen Device-Rahmen abgebildet werden soll.
Mhm.
Und dafür ist das schon echt nicht schlecht. Was ich noch von Hand machen musste, was in meinem Fall jetzt defekt war, dass der das in mein Cloudflare den DNS-Eintrag richtig setzt. Das sollte automatisch gehen, hat bei mir nicht funktioniert. Das heißt, ich musste mich wie so ein Tier bei Cloudflare einloggen und die DNS-Einträge auf dieses Ding umbiegen. Und jetzt ist da einfach diese Landingpage, wo ich nichts gemacht habe. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich habe kein HTML, kein JavaScript, kein CSS. Ich habe einfach überhaupt nichts gemacht dafür.
Wo ist die denn gehostet denn eigentlich da?
Die ist, also technisch hinterher ist sie bei Cloudflare gehostet, aber im Cloudflare von OpenAI.
Ah ja, okay.
Und mein DNS zeigt da drauf. Und verstehe. Ich glaube, das ist der Punkt, wo der eine oder andere auch ehemalige Sponsor und Homepage-Creator mal hart nachdenken muss, wie das funktioniert. Weil so eine Landingpage und auch so die ganzen Standardsachen, womit die ihr Geld verdienen, so, also viele Restaurants haben keine Website, aber viele Restaurants bräuchten eine Website und kleine Läden und Friseure und irgendwas, die halt bisher nichts haben oder eine Instagram-Seite haben oder irgendwas.
Mhm.
Oder am Ende sogar eine Instagram-Seite, die sie jetzt da neu bekommen haben. Dafür finde ich das jetzt schon relativ beeindruckend. Das ist jetzt noch im Beta-Betrieb, dieses Sites-Feature. Es geht nicht in allen Ländern. Ich weiß nicht, was passiert, wenn du deine OpenAI-Mitgliedschaft kündigst.
Ist mir auch wurscht. Ist die Seite weg.
Wahrscheinlich ja. Seite weg. Aber die Chat sagt auch, die Speisekarte bitte als HTML und nicht als PDF. Das wäre auch eine Idee, aber das kriegt er auch hin. Der kann sogar PDFs lesen und die als HTML wieder rauslassen. Und der kann auch kompliziertere, also der könnte auch einen Blog und der kann irgendwelche Webseiten natürlich erstellen, was der Codex kann, aber der kann das jetzt halt auch so in eine, also der kann jetzt, ich nehme an, dahinter ist dann am Schluss ein Container, der das baut für dich, der dieses JavaScript und dieses Skriptzeug dort reinbaut. Da ist ja auch irgend so ein bisschen so Interaktivität ist ja drin, dass du hier diese Dinge auf und zu klappen kannst und so. Die Schmarrn halt. Egal. Aber der hat halt aus dem GitHub sich rausgezogen, was tut die App, was kann die App, wer will die haben und so weiter. Der hat sich die Screenshots genommen, dorthin gehängt. Der hat sich ein Icon ausgedacht, weil das Icon habe ich ihm nicht gegeben, hat er halt irgendeins zugehängt.
Okay. Sehr gut.
Und das war es dann. Also ich meine, das ist jetzt nicht das Ende von Webdesign, aber das ist das Ende von einem Teil von Webdesign, oder?
Ja, ja. Vielleicht das Ende zumindest des komischen Webdesign-Teils.
Ja.
Aber es ist natürlich auf der anderen Seite, also es ist ja inzwischen auch, du siehst natürlich schon, also du kannst Webseiten schon ansehen, dass die zum Beispiel jetzt mit ChatGPT oder Codex oder Claude gebastelt wurden. Also die haben eine bestimmte Art von sehr
Look. Ja,
unverkennbarem Look, ja. Also finde ich zumindest. Also ja, gar nicht, und das heißt nicht, dass der verkehrt ist, der Look, aber man sieht zumindest die Herkunft durchaus. Also das wird sich wahrscheinlich auch früher oder später geben, aber im Moment finde ich, ist es noch recht auffällig.
Du kannst aber auch, wenn dir irgendwas nicht passt, kannst du auch sagen, nee, mach mal anders. Ne?
Klar.
Nimm nicht diesen Font, mach nicht diesen Standardaufbau, sondern mach was anderes. Oder mach ein Karussell aus den Screenshots oder irgendwas. Das könnte der alles easy bauen. Hm. Und das ist jetzt schon nicht so schlecht. Und das wird wahrscheinlich auch nur noch besser. Und irgendwann haben sie sicherlich auch ein eigenes, kannst du deine Domain bei denen kaufen, ja, oder irgendwas. Du kriegst auch so eine Preview. Das heißt, während du an dem Ding arbeitest, kriegst du das nicht auf deine Domain gleich rausgeschaufelt, sondern du kannst das irgendwo auf deinen Username dort irgendwas dort OpenAI anschauen und brauchst dafür auch dein OpenAI-Login. Das ist eine total niedliche Pixel-Grafik von so einem Codex-Türsteher, der dich nicht reinlässt, bis du dich eingeloggt hast. Das ist zum Beispiel sehr nett. Und dann hast du halt dort deine Seite, deine Landingpage, dein Blog von mir aus oder du kannst ja auch größere Seiten, also es ist ja kein Sky is the limit. Ne? Da kannst du noch viel größere Sachen dort zusammenstecken, wenn du wolltest. Du zahlst halt nur dein Codex-Work-Kontingent und wahrscheinlich musst du deinen Account weiterhin bezahlen, die 20 im Monat oder 8 im Monat, um das am Leben zu erhalten. Und dann ist gut.
Ja.
Auf der Seite ist kein Tracking. Das ist alles lokal. Der hat auch keine externen JavaScript- Bibliotheken eingebunden, sondern das alles auf dieses R2 gekübelt. Auch die Fonts und so. Ich kann schon Fonts, so Webfonts von Hand einbinden, aber das ist zum Beispiel immer kein Spaß. Das ist so dumm. Und das ist auch so dumme Arbeit, die er jetzt hier erledigt hat und hat sich halt irgendwelche Fonts rausgesucht von irgendwo, die jetzt nicht furchtbar aussehen. Der hatte immer dieses hier Bold und dann Kursiv und dann Blurb und dann Bold und Kursiv und ein Blurb und drei Icons.
Klar.
Wenn man da von Hand was machen würde, würde man vielleicht ein bisschen, aber ist jetzt in dem Fall auch nicht nötig. Balkonkraftwann.de, Testflight laden, ausprobieren, Dankeschön. Leo, was gibt's?
Ich habe noch mal was für die Karten-Nerds. Bin in das Problem reingerannt. Ich hatte ja, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal Maps 3D Pro gepickt. Das ist ja so ein Urgestein inzwischen unter den Karten-Apps, die es so fürs iPhone gab und immer noch gibt. Maps 3D Pro hat praktisch OpenStreetMap-Karten genommen und dann natürlich so eine dreidimensionale, also mit topografische Karte mit Höhenunterschieden und so weiter daraus gebastelt. Hervorragendes Ding eigentlich. Und großes Problem aber, dass über Nacht oder gefühlt über Nacht, ich weiß gar nicht mehr, irgendwann in den letzten Wochen, sind bestimmte Kartenansichten aus dieser App verschwunden. Das heißt, du kannst natürlich Kartenmaterial runterladen, aber du hast auch praktisch eine Online-Weltkarte mit verschiedenen Layern, die du auswählen konntest. Und eine davon hat die Karte 1:1 in dem OpenStreetMap, im klassischen OpenStreetMap Stil dargestellt. Und der klassische nicht der deutsche, sondern der klassische OpenStreetMap-Kartenstil ist für mich die absolute Perfektion an Kartenmaterial, weil du für irgendwie draußen Aktivitäten, weil du kannst halt perfekt die Wege und ihre Beschaffenheit schon an der Karte sehen und ablesen. Also du weißt, ist das ein kleiner Fußtrampelpfad, Trail, ist das irgendwie ein größerer Forstweg, ist das irgendwie ein gut asphaltiert, wahrscheinlich sozusagen ein sehr guter Forstweg, der fast auf Straßenniveau ist, ist es eine asphaltierte Straße, die für Autos gesperrt ist und so weiter. Also du hast eine unglaublich kleinteilige Darstellung der Karte, die einen Berg an Informationen transportiert. Also ist zumindest meine bevorzugte Karte. Und dieses Kartenmaterial, diese Form, diese Ansicht gibt es praktisch in Maps 3D Pro nicht mehr. Und das ist, ich weiß nicht, ob es mit einem Update verschwunden ist oder ob es einfach serverseitig in irgendeiner Form diese, die Möglichkeit, diese Ansicht zu wählen, rausgeflogen ist. Auf jeden Fall gibt es sie nicht mehr. Es gibt mal Maps 3D auch noch in so einer Neuauflage. Das heißt dann irgendwie Maps 3D Neo. Da sind sie dann irgendwie natürlich auch auf ein Abo-Modell umgestiegen und haben irgendwie eine neue Kartenengine gebastelt und so weiter. Aber die neue Version hat diese OpenStreetMap-Kartenansicht auch nicht, sondern die haben da verschiedene ihrer wahrscheinlich eigenen Kartenansichten. Die mag man besser oder schlechter finden. Es hilft mir auf jeden Fall nicht weiter, weil ich spezifisch diese OpenStreetMap-Kartenansicht will. Ausweg ist natürlich, OpenStreetMap selbst zu benutzen. Für OpenStreetMap gibt es aber keine App, sondern muss halt Web-App benutzen. Das ist okayisch bis suboptimal. Kann man natürlich machen zur Not. Aber ich hätte es halt schon ganz gern in App-Form gehabt. Und das Faszinierende ist, dass es gefühlt nicht mehr viele Apps, wenn überhaupt noch Apps übrig geblieben sind, die dieses OpenStreetMap, diese OpenStreetMap-Kartenansicht tatsächlich 1:1 in einer iPhone und von mir aus Android-App darstellen. Und das einzige, die einzige App, über die ich jetzt wirklich noch gestolpert bin, die das in halbwegiger Form oder die tatsächlich diese spezifische Karte darstellt, ist auch so ein Klassiker aus diesem OpenStreetMap-Kartenangebot und das ist OSM-End, also oder auch Osman genannt. OSM-End Maps ist ja auch so, ich weiß nicht, die gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten. Bieten halt auch OpenStreetMap-basiertes Kartenmaterial. Und dort kann man sich durch die Einstellungen wuseln, durch die Kartenkonfigurationseinstellungen wuseln und findet dann, wenn man sich sehr weit durch Untermenüs bewegt hat, irgendwo diese klassische OpenStreetMap-Karte. Also auf den Screenshots zum Beispiel, die da im App Store sind, ist auch, das ist nicht die klassische OpenStreetMap-Karte. Aber sie ist in der App versteckt und man kann sie als Kartenansicht wählen, als Kartenlayer nehmen, wie man will, wählen, wie man es auch mal bezeichnen möchte. Und ich war jetzt, die ist ansonsten, das ist jetzt irgendwie nicht die allertollste App, aber sie funktioniert gut, was die Kartenseite angeht und sie bietet eben mir spezifisch und vielleicht dem einen oder anderen oder der einen oder anderen, die auch genau diese Kartenansicht schätzt, genau dieses Ding, nämlich diese OpenStreetMap, klassische OpenStreetMap-Karte in App Gestalt. Und also da ist es so, da ist auch irgendein Abo-Modell dahinter geklemmt. Also du kannst ein bisschen Karten runterladen und irgendwann wird man ein Limit stellen in der kostenlosen Variante. Ich bin jetzt noch nicht dran gestoßen, aber ich war jetzt auch noch nicht sonderlich weit unterwegs außerhalb von Wiesbaden. Und solange man die Online-Karte benutzt, müsste man eigentlich auch gar nicht an dieses Limit stoßen. Aber wenn man sich als Kartenmaterial auch runterladen möchte. Aber das OpenStreetMap-Kartenmaterial ist einfach wirklich, das ist die perfekte Karte. Ich habe noch keine bessere Karten an sich gefunden als die. Also wer da noch eine andere App kennt oder andere Apps, diese spezifische Kartenansicht von OpenStreetMap, das klassische OpenStreetMap-Kartenansicht integrieren, bitte schreiben. Weil,
meinst du, das sind alte Pixel-Tiles oder sind das schon Vektor-Tiles?
Ich glaube, dass das Vektorteils sind, die OpenStreetMap. Ich frage mich, warum die Maps 3D Pro nicht mehr anbietet. Ich kenne die Geschichte dazu nicht. Ich habe auch nirgendwo was gefunden, dass das irgendwie kommuniziert worden wäre. Ich habe auch nicht Aufregung darüber gefunden. Da gibt es irgendwie Diskussionen über die Neuauflage von Maps 3D Pro und das Abo-Modell. Natürlich die üblichen Diskussionen um so eine Umstellung von einem Einmalkauf auf Abo-Geschichten. Aber außer mir scheint niemand diesen spezifischen Kartenstil zu vermissen. Ich glaube schon, dass der Vektor basiert ist und zum Beispiel auch hier Klassiker 100.000 Mal schon gepickt zur einen oder anderen Gelegenheit bei Kota. Der benutzt ja auch diese spezifische OpenStreetMap-Kartenmaterial als Ansicht, weil es einfach die beste Karte ist. Und das erstaunt mich doch, dass die so, dass die außerhalb von der offiziellen OpenStreetMap-Seite, dass die da so verschwunden ist. Ich weiß nicht, ob OpenStreetMap da, ich habe da keine Diskussionen verfolgt und gesehen, was da irgendwie der Auslöser gewesen sein könnte. Also wäre da irgendwie, wenn da jemand auch mehr mitbekommen hat, was da im Hintergrund vielleicht der Grund sein könnte, dafür auch gerne mal melden, weil das würde mich schon interessieren.
Also ich hatte vor einer Weile mal gelesen, dass es halt, wenn man das selber stemmen will, brauchst du halt schon so ein bisschen Server-Dings dahinter. Und wenn das, wo auch immer das hergenommen hat, der Maps 3D, wenn das da verschwunden sein sollte, dann ist halt vielleicht weg. Aber ist natürlich auch eine Herausforderung für dich. Schreib dir doch selber eine schöne App.
Ja, ich habe lustigerweise ist natürlich dieser Gedanke auch kurz mir durch den Kopf gegangen, aber ich habe es bis jetzt dann nicht weiter verfolgt. Weil ja, es ist halt die Frage tatsächlich, also die Frage ist halt, wie komplex ist die Einbindung von diesem spezifischen Kartenmaterial, was sind natürlich auch die Bedingungen drumherum. Eigentlich müsste man die ja einbinden können, aber vielleicht ist OpenStreetMap auch, möchte nicht, dass dieser eine Kartenstil 1:1 übernommen wird, sondern du hast halt das Basiskartenmaterial und musst dir dann halt deine eigenen Sachen basteln drumherum. Also weiß nicht, was da die Voraussetzungen, Bedingungen sind. Aber interessant vielleicht, das mal als Projekt anzugehen, sich da seine eigene Karten-App zu basteln.
Ja, das ist, man sieht ja auch zum Beispiel in den ganzen Ladekarten-Apps und Ladesäulen-Apps, wie die das nicht auf die Reihe bekommen. Das sinnvoll Points of Interest so zoombar anzuzeigen, dass er wirklich weiß, wo das Ding steht und wie viel an dem Punkt noch sind und so. Das ist
nicht trivial. Das ist schwierig. Ja, das ist absolut nicht trivial. Ich glaube auch, also das merkt man auch bei vielen von den Karten-Apps, dass da ist sehr viel Schrott auch dabei oder wo du merkst, dass das sind Karten-Apps, wo der Entwickler, wo man nicht weiß, der macht oder mal einfach irgendwie andere Anwendungsfälle irgendwie im Vordergrund stehen oder die Art, wie du durch die Karte scrollst und dich bewegst oder wie die Karte sich selbst bewegt, da sind so viele Nuancen dabei, die das sofort, also zwischen hervorragend und kann ich nicht benutzen, ist so ein sehr schmaler Grat nur und da kann das auch schnell dann kippen und ja. Karten sind eigentlich was Tolles und das, wir haben so eine schöne Flut an Karten und das muss man ja, viel davon muss man ja sowieso OpenStreetMap verdanken als Projekt, dass wir diese Art von Karten halt haben in so einer breiten Masse. Aber ja,
ich habe zum Beispiel auch für meinen Wetterserver habe ich so ein Debug-Dashboard und der Agent hat sich dort irgendeine OpenStreetMap-Karte von irgendwoher hingeklebt, um dann die Wolken zu overlayen. Ich habe nicht drüber nachgedacht, aber da kam einfach so aus dem Nichts kam Karte. Sehr gut, zum Beispiel.
Ja.
Das ist,
Karte aus dem Nichts wirft aber auch Fragen auf.
Nö, das wird schon passen. Das ist okay, das ist ja nur intern. Und extern ist natürlich das alte Problem, dass du jetzt manchmal auf irgendwelche Seiten triffst, die ihre Google-Rechnung für Google Maps nicht bezahlt haben und da fehlt die Karte einfach.
Ja, das ist auch sehr gut. Ja, da hat der Google auch ordentlich die Schrauben angezogen. Ja. Und dann sieht man immer mal wieder dieses Problem, dass Intus-Webseiten gerannt sind, die dann doch ein bisschen mehr Traffic haben und dann die Kartenansicht verschwindet. Ja klar, ich meine, da haben ja alle, also Google Maps und Apple ja auch natürlich, zumindest auf dem iPhone bietet dir ja das praktisch an, einfach das in deine App zu integrieren und deshalb hast du natürlich oft dann Apple-Karten als integriertes Kartenmaterial, was aber auch nicht natürlich immer für jeden Anwendungsfall allzu optimal ist.
Ja, gut. Also alle Links in den Shownotes von der Bits und so 1019. Danke sehr fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bitte gerne bei bitsundso.plus vorbeischauen. Auch gevibe-coded, aber noch mehr mit Händchen halten. Das ist, und irgendwie so schöne Zahlungsanbindung über Fastspring oder über Stripe, nicht Stripe, sondern Revolut dort drin, könnt ihr mal ausprobieren. Einfach mit Apple Pay könnt ihr was einwerfen oder ein Plus klicken. Eure grenzenlosen Möglichkeiten sind grenzenlos. Danke sehr, guten Abend, bis bald.
Gute Nacht.
Gute Nacht.